Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Eine von 200 Katzen ist auf den Menschen allergisch. Hättest du das gedacht?
Ja, also das beruht bei Katzen und mir auf jeden Fall auf Gegenseitigkeit.
Das erklärt auf jeden Fall so das ein oder andere Video, wo die Katzen irgendwie so genervt auf den Menschen reagieren. So à la, lass mich bloß in Ruhe, geh weg von mir.
Ich glaube, das ist aber auch das, was ich am liebsten gucke trotzdem, trotz meiner Allergie, Katzenvideos. Ich kann sie verstehen.
Und damit herzlich willkommen, aber heute geht's gar nicht um Katzen, sondern um ganz viele schöne andere Dinge. Unter anderem wurde sich ja wirklich wieder gewünscht, dass wir über so ein bisschen Rettungsdienst und Wissenschaft sprechen. Genau das werden wir heute tun. Wir werden den nächsten Schritt gehen, ausgehend von Folge 2 und euch da wieder so ein bisschen mitnehmen, denn wir erheben ja auch wirklich den Anspruch von höchster Seriosität. Aber vorher, wie geht's dir, Christian?
Oh, mir geht's gut. Ich hatte eine wirklich angenehme Woche. Nur einen Dienst, aber der Dienst hat es wirklich in sich gehabt. Wir hatten wirklich von allem etwas. Von Frakturen über Alkohol mitten in der Sonne, über eine Blutung im Kopf und so eine 50-Kilo-Platte, die auf jemanden draufstürzt, über eine Notärztin, die plötzlich erkannt hat, wer ich bin und anfängt davon, Patienten zu singen.
Und so. Oh wei, oh wei.
Oh ja, das war sehr witzig auf jeden Fall. Und ja, ansonsten heute auch noch was fürs Radio aufgenommen. Für was genau, das verraten wir noch nicht, das werdet ihr aber bald hören. Und bei dir so?
Ja, ich habe viel zu tun. War heute oder gerade noch vor dem Podcast joggen und ich glaube, ich werde mir jetzt einen Pulli machen mit Hashtag geimpft, ganz fett drauf.
Hä, wieso?
Denn ich beobachte das Phänomen, ich laufe ja immer am Rhein und am Rhein weht schon ein extrem krasser Wind und ich rede hier wirklich von einem Ostseewind, ja. Also ich sprinte teilweise in voller Bewegung gegen einen Wind und bewege mich nur Zentimeter pro Minute vorwärts, weil der so krass weht, der Wind. Und ich bin immer kurz davor, das macht richtig aggressiv. So, weißt du, du verstehst nichts in deinen Kopfhörern, rennst da wie ein Irrer, kommst kaum vorwärts, bin immer kurz vorm Schattenboxen, um es dem Wind mal so richtig zu zeigen. Und dann kommen dir Leute entgegen und drehen so ganz provokant sich so weg von dir und oder machen noch schnell so ein T-Shirt über Nase und Mund, als wenn ich hier der Pandemietreiber wäre, ich Jogger, ja? Also wenn ich irgendein Aerosol rauslasse, das überhaupt nur in die Nähe kommt, dann ist es spätestens dann weggewindet. Und das beobachte ich ganz oft, dass Leute, wenn ich vorbei jogge, so schnell so ihren Mund und die Nase verdecken, so als wären Jogger an allem schuld.
Ich glaube, das liegt nicht daran, dass die Angst haben, sich vor dir zu infizieren, sondern du joggst und ich meine, du schwitzt und wahrscheinlich riechen die dich schon gegen den Wind so ein bisschen.
Genau.
Aber da mal ein Fun Fact, weißt du, dass frischer Schweiß ja gar nicht stinkt?
Schweiß riecht ja auch sowieso nur wegen den Bakterien auf der Haut, dachte ich.
Genau, mein Gott, also was wir alles lernen hier bei uns. Wir sind ja richtig wissenschaftlich krass heute, aber so soll es ja auch gehen, denn wir reden, wie du schon sagtest, über deine Arbeit und da bin ich sehr gespannt, was du uns da prognostizieren wirst.
Aber erst fangen wir mit ein paar anderen Zahlen an, ne?
Genau, denn hier nochmal, und das werden wir das letzte Mal jetzt einfach mal machen für euch, damit wir euch nicht die ganze Zeit mit irgendwelchen Zahlen stellen, das werden wir heute den ganzen Podcast über sowieso schon machen, und zwar sind wir bei Spotify in Gesundheit und Fitness jetzt schon auf Platz 3. Auf Platz 3, kannst du dir das mal vorstellen?
Ach krass, okay.
Ja, ich habe mal reingeguckt und im Gesamttrend, das heißt also Gesamtdeutschland aufgespalten auf alle Podcasts, da sind wir an der 40 vorbeigerutscht auf Platz 39 und da erstmal ein Riesendank. Ja, 23.04. ist der Stand und ich hätte es nicht gedacht.
Ich hätte es auch nicht gedacht. Also ich bin begeistert. Wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir jetzt auch gar nicht mehr jedes Mal darüber reden werden. Wenn wir irgendwann in den Top 10 sein sollten, dann melden wir uns nochmal zurück. Aber das ist schon, glaube ich, viel mehr, als wir gedacht hätten, dass wir überhaupt erreichen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aktiv jetzt gemessen jetzt mal an Spotify nur. Auf Apple habe ich auch mal reingeguckt. Da ist es auch so, da sind nicht ganz so viele Hörer, aber auch dort liebe Grüße an die Apple Podcast Hörer und natürlich auch alle auf dieser Amazon und Podimo und wo wir nicht alles sind. Also ich habe mal geguckt, auf Spotify haben wir jetzt mittlerweile 10.730 Hörerinnen und Hörer. Ja.
Aktiv, genau. Aktiv. Und 73.000 Starts lese ich hier.
Ja.
Das ist echt krass.
Hätte nicht gedacht, dass ihr euch alle so sehr für unsere Themen interessiert und uns so lange noch aushaltet.
Ja. Aber ich glaube, bei uns ist es, die Mischung macht's, glaube ich. Also wir schreiben ja wirklich viele zu verschiedensten Folgen. Wir haben jetzt jüngst tatsächlich heute prompt wieder zwei geschrieben, die meinten, ja, die fanden die Folge Wissenschaft so cool, gerne mehr davon. Aber es gab da ja auch ein kleines, wie soll ich es nennen, Gate, das ja, unter den DLAG-Lern zu etwas Unmut geführt hat, was dann zu E-Mails führte mit ganz dickem Betreff drinnen.
Ich spiele da mal ganz kurz die kleine Stelle vor. Wenn das Kind nicht schwimmen kann, da reden wir wirklich davon, wenn es das Seepferdchen noch nicht hat. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ja, ich glaube schon.
Ich hab's auch.
Mhm. Ne? Und das bedeutet ja, die wurden wirklich geprüft und können schwimmen. Ja, dann nie mit allein, also nie alleine irgendwie raufgehen und nur drauf gucken, sondern wirklich mitgehen. Ja.
Ja.
Ich habe nicht gesagt, dass man, also es ist ja de facto so, also so früher war das so, das Seepferdchen hat gesagt, du darfst und kannst schwimmen. Aber es ist wohl scheinbar nicht so und deswegen entschuldige ich mich nochmal in aller Form, dass das vielleicht falsch rübergekommen ist in meinem Gestammel. Natürlich ist das bronzene Schwimmabzeichen eins, was wirklich sagt, Mensch, das ist jetzt ein sicherer Schwimmer. Und natürlich muss man die Kinder weiterhin beaufsichtigen. Also das wollte ich gar nicht sagen. Nicht, dass die Eltern jetzt anfangen, die Leine loszulassen und sagen, lauf, rein ins Wasser, wir gehen mal kurz eine Bratwurst essen. Ja.
Ja, aber das war auch, um das direkt mal zu relativieren, von gar keinem Böse gemeint. Also wir haben wirklich super Feedback bekommen von ganz vielen DLAG-Lern. Eine schrieb sogar, man könnte den Podcast 1:1 irgendwie als Fortbildung irgendwie mal abspielen lassen. Und genau, das war aber tatsächlich der einzige Kritikpunkt, nämlich der Punkt, dass Seepferdchen nicht gleich bedeutet, dass das die Person schwimmen kann. Und dann wurde auch nochmal von einer Seite relativiert der Punkt, den Patienten untertauchen. Mhm. Das wurde ein bisschen schöner formuliert.
Ja, da hat man nämlich gesagt, also der Luis hat ja darauf gedrängt, die Leute unterzutauchen und ich fand das ganz süß, denn der Stefan Vogt, der hat das von der DLRG übrigens ganz, ganz gut beschrieben.
Hallo ihr zwei, Stefan Vogt hier. Erstmal vorneweg finde ich euren Podcast echt geil. Ich höre dem seit der ersten Stunde zu und es ist immer wieder spannend und auch lustig zu hören, was ihr da so berichtet, da ich selber im Rettungsdienst arbeite und einige Geschichten schon selber erlebt habe. Allerdings habe ich da zwei Sachen gefunden oder gehört, besser gesagt, wo ich euch mal korrigieren wollte. Das soll jetzt nicht irgendwie hochnäsig oder so rüberkommen. Und zwar habt ihr einmal gesagt, der sichere Schwimmer ist nach einem Seepferdchen. Das ist nicht ganz korrekt. Man bezeichnet einen sicheren Schwimmer ab dem Jugendschwimmabzeichen oder Erwachsenenschwimmabzeichen in Bronze. Also Seepferdchen, Kinder, die sollten noch nicht unbeaufsichtigt oder sowas vor allem an Küstengewässern oder in Schwimmbädern sein. Und das fand ich ganz witzig. Es hat der Sprechwunsch gesagt, dass man die Leute, wenn man sie aus dem Wasser retten will, nach unten tauchen soll. Das hört sich so rabiat an. Schöner würde sich es anhören, wenn man sagt, man taucht einfach mit den Leuten ab, weil so bringen wir das auch im Rettungsschwimmkurs bei, dass man einfach runtertauchen soll und die Leute versuchen sich ja an allem, wie ihr schon gesagt habt, krampfhaft festzuhalten und dadurch lassen die los. Dieses Runterdrücken, das hört sich so rabiat an. Aber sonst finde ich echt cool, ich bin gespannt, was ihr noch so bringt und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis denn, ciao.
Ja, okay. Dann in diesem Sinne haben wir das geklärt, aber wie gesagt, das freut uns und so genau, so werden wir auch alle dann gemeinsam besser an der Stelle. Aber ich war trotzdem überrascht, dass wir dann doch in 99% schon sehr gut gelegen haben mit allem. Ne? Also außer die zwei Patzer, die wir uns da geleistet haben, war das summa summarum alles gut. Was uns außerordentlich gefreut hat, ist, dass zwei Mädels uns geschrieben haben. Die eine hat gesagt, sie hat unseren Erste-Hilfe-Podcast gehört mit dem Sommer, den Sommer-Podcast und hat deshalb Erste-Hilfe leisten können bei ihrer Mutter, die wohl zwei Wespenstiche auf einmal erlitten hat und war sehr begeistert, ist auch selber Rettungsschwimmerin. Und dann haben wir noch eine Rückmeldung bekommen von einer Dame, die Laura ist das, die wohl unseren Podcast zur Auffrischung der Reanimationsleitlinien gehört hat, wo der Christian immer erzählt hat, was da Neues gilt. Und sie ist tatsächlich in die Situation gekommen, dass sie diesen Podcast gehört hat und jux ein, zwei Tage später jemand auf der Firma bewusstlos geworden ist. Und sie sagt wohl, der Chef war wohl in Schockstarre daneben, wusste gar nicht, was er tun soll. Und sie hat dann direkt gesagt, du Hilfe holen, hat die Atmung geprüft und dann die Herzdruckmassage angefangen. Und genau, der Die Person hatte wohl, sorry dafür, die Person hatte wohl einen Herzinfarkt. An der Stelle alles Gute und das freut uns natürlich, dass wir da dazu sowas beitragen können, oder?
Könnt ihr mal sehen, unser Podcast rettet Leben. Hätte ich nicht gedacht, bin ich echt stolz drauf. Also das
bin ich auch.
Ja, mich, das, ja, also super gemacht, Laura. Halte das echt in Ehren und ich hoffe, du kommst da auch gut mit klar. Ja, klopf dir echt hart auf die Schulter und genau von mir natürlich auch alles Gute. Genau, ansonsten grüßen wir auch einfach mal die DB Regio bei dir, nämlich aus NRW Köln, aus DS Euskirchen, die geschrieben haben, die hören tatsächlich beim Aufbereiten ihrer Fahrzeuge, ihrer Züge, unseren Podcast, hätte ich gedacht.
Ja, da war ich auch überrascht, als ich die Nachricht bekommen habe. Grüße an der Stelle. Wurde auch noch gefragt, wie wir Einsätze dann mit Ihnen sehen. Also ich sehe das immer so, dass ich immer bete, dass der Zug nicht losfährt. Also irgendwie so meine stille Angst, dass man dann, der RTW steht noch im Bahnhof und man ist dann selbst irgendwie im Intercity auf dem Weg nach, keine Ahnung wohin, Buxtehude. Weil erklär das mal der Leitstelle, hör mal, wir stehen hier gerade 300 Kilometer entfernt.
Auf jeden Fall. Und die liebe Emily, die gerade noch in Quarantäne ist und uns hört und die Zeit hat jetzt auch uns zu hören, auch alles Gute, ja, und du kommst bald wieder raus da. Wir machen bald wieder die Tür auf und dann darfst du ein bisschen frische Luft schnappen. Ja, also.
Ihr dürft übrigens, wenn ihr das heute am Sonntag hört, direkt noch heute abstimmen für mich. Hm. Ich bin nämlich nominiert in der Kategorie Berufsbotschafter für die Goldenen Blogger 2021. Könnt ihr heute noch abstimmen, schaut einfach in meine Instagram-Stories, da ist dann der Link.
Genau, und auf den Podcast packen wir auch eine Shownote, da ist der Link auch nochmal drauf und dann könnt ihr, sofern das euer Podcaster oder Anbieter dann auch zulässt, auch nochmal den Link anklicken und den Louis abstimmen und ab nächste Woche hoffentlich dann mit einer Trophäe hier vor der Kamera.
Genau, ab Montag ist dann tatsächlich die die Verleihung. Kann man auch tatsächlich sich irgendwie anmelden, dass man das live verfolgen kann. Ich muss tatsächlich gestehen, ich bin etwas ins Trudeln geraten. Wir haben ja letztes Mal erzählt, wie viele Kalorien man bei der Blutspende verbrennt. Mhm. Daraufhin bekam ich eine Nachricht, die mich sehr aus dem Konzept gebracht hat. Also wirklich aus dem Konzept gebracht hat. Und zwar hat mich jemand gefragt, also man darf ja Blut spenden erst ab 18. Und sie sagte, jetzt darf man erst ab 18 Blut spenden. Das ist doch aber doof, weil kleine Kinder, die brauchen ja auch Blut. Und wer spendet denn dann für die? Und also diese Frage hat mich so sehr geflasht, dass ich gestehen muss, dass ich wirklich gegoogelt habe, ob es Kinderblut gibt und sich das irgendwie unterscheidet. Weil ich dachte, so eine Frage kann man doch nicht, also die stellt man doch sonst nicht. Aber ich kann aufklären an der Stelle, das gibt es nicht. Also
Olivenöl wird aus Oliven gemacht, woraus wird Babyöl gemacht, ja genau. Und Kinderblut?
Genau. Herrlich. Ja, das war dann mein Patzer an der Stelle, aber genau, so viel dazu auf jeden Fall.
Schön, ich packe einfach mal irgendwelche Facts dann dir entgegen und dann gucken wir mal, womit ich dich aus dem Fenster bringe.
Da kann man mich dann schon irgendwie leicht verunsichern mit so, ich nenne es mal einfachen Fragen, in Anführungsstrichen.
Ja, herrlich.
Ja.
Ja, ansonsten habe ich vorhin noch, und also am Freitag, wir nehmen ja jetzt am Freitag gerade auf für den Sonntag schon und da eine Frage gestellt in die Story. Ich nehme mal so ein paar ganz kurze rein. Bedanken sich die Menschen bei euch auch mal? Bei uns tun sie es ganz häufig, vor allen Dingen, wenn wir dann losziehen. Da kommen sie gar nicht mehr raus aus dem Bedanken, bis wir die Tür dann mal zugemacht haben vom RTW. Ab und zu gibt's auch mal so einen schönen Kaffee, der auf unsere Wache gebracht wird oder mal so einen kleines Görbchen, ja, Kaffee, bei Geld ist das immer interessant. Erstens nehmen wir das ungern an. Einfach so. Also wir lehnen das oft ab. Es gibt aber auch Damen und Herren, die stecken uns halt heimlich in die Taschen, wenn wir mal die Jacke ausziehen oder so.
Wobei ich tatsächlich dazu sagen muss, also ich habe das beobachtet, so ein Handwerker, der nimmt das einfach und gut ist. Und der rettet sich jetzt aber, nein, das müssen Sie doch nicht. Nein, wirklich nicht. Nein, nicht, nee, okay, wir nehmen es. Aber wenn Sie drauf bestehen. Aber ich frage mich, warum? Also wir leisten ja weder schlechtere noch bessere medizinische Versorgung, nur weil wir Trinkgeld bekommen. Und ich sage ja, also Handwerker, die nehmen das ja auch. Die nehmen das ja als selbstverständlich quasi. Deshalb verstehe ich nicht, warum das in unserem Berufsstand so...
Ich finde, Notfallrettung ist halt kein Dienstleister. Das ist ja wirklich.
Aber es heißt doch Rettungsdienst.
Ja, aber es ist eigentlich die Notfallrettung, ne? Und wir sind eben nicht der Dienstleister, der dann irgendwie dringt. Ich finde es immer ein bisschen komisch, weil ich helfe halt gern. Natürlich nehmen wir auch mal so 10 Euro oder sowas gerne mal an, packen das in die Kaffeekasse und die Kollegen freuen sich. Ich habe das aber auch schon bei einer gehabt, die hat uns immer 20 Euro irgendwo in die Tasche gesteckt. Mittlerweile habe ich rausgefunden, wie sie es macht. Und ich möchte sie daran erinnern, irgendwann mal, dass in ihrer Schublade ganz viele 20-Euro-Scheine liegen. Wird sie sich wahrscheinlich das nächste Mal freuen, wenn sie noch irgendwie Blumen kaufen muss oder so. Weil die haben wir da alle wieder reingepackt, dann immer, wenn wir rausgegangen sind.
Ihr Schlawiner.
Ja, genau. Gut. Wir würden so viel gerne noch mit reinnehmen, weil wir haben wirklich viele, viele Mails. Vielen Dank für eure Fragen und die werden wir uns auch für die nächsten Folgen immer noch aufbewahren, weil da ist einiges Interessantes drin. Zum Beispiel nehmen wir die Seelsorge mal mit rein. Ja, werden wir definitiv mal machen.
Ne? Übrigens, da muss ich ganz kurz noch reingrätschen. Genau, die Seelsorgegeschichte. Einer hat mir tatsächlich jetzt gefragt, da würde ich mich interessieren, wie du das angehen würdest. Da gibt es nämlich, glaube ich, kein klares Ja, so oder so. Und zwar hat sie gesagt, dass sie wohl, ich habe das nicht genau verstanden, dass sie wohl Kinder betreut, irgendwie so zu Hause. Und was die Kinder sind so in dem Alter, dass sie nicht in der Lage wären, selbstständig irgendwie Erste-Hilfemaßnahmen zu ergreifen, sprich Notruf wählen oder so. Das heißt, was denn passieren würde, wenn sie ihr was passieren würde, sie könnte sich gerade noch quasi zum Telefon retten und würde dann bewusstlos werden. Erstmal habe ich ihr dann natürlich gesagt, letzte Folge haben wir ja schon angeteasert, wie die Feuerwehr dann reinkommt, dass das gar kein Problem ist. Sie hat aber dann gefragt, was mit den Kindern passiert, weil auf die kann ja dann ad hoc erstmal keiner aufpassen. Und ich weiß, es gibt in der Stadt, wo ich damals angefangen habe, eine Kinderschutz-Hotline. Also man würde wahrscheinlich das Jugendamt hinzuziehen, die würden das dann kurzfristig in Obhut nehmen, ne?
Genau. Ja, da wird das definitiv das Jugendamt, also das Amt für Jugend und Soziales eingeschalten werden. Und wir haben tatsächlich bei uns auch so Kinderhäuser. Die werden genauso wie Frauenhäuser geheim gehalten, ne, mit ihren Aufenthaltsorten. Und sofern man da jetzt wirklich keine Eltern hat, die zur Betreuung da sind und auch keine Verwandten, die man übrigens dann auch mit informieren würde, dann kommen die da erstmal vorsorglich hin, bis wieder alles in Lot ist. Ne? Also von daher, ja, das würde ich aber auch mit initiieren. Also die Patientin muss natürlich erstmal ins Dings, aber da werden natürlich auch Feuerwehr oder Polizei mit dabei sein und dafür sorgen, dass es den Kindern gut geht. Also die bleiben nicht alleine.
Genau, bei Tieren ist das übrigens ähnlich. Ich weiß nicht, ob Rostock die Berufsfeuerwehr so ein GW-Tier hat. Haben wir, ja. Das ist immer so das beliebteste Auto.
Ja.
Also eigentlich jede größere Berufsfeuerwehr hat so einen Gerätewagen. Tiertransport, Rettung wurde hier extra von den Fahrzeugen gestrichen, weil die Leute dachten, ach, Tierrettung? Ja, wenn es meinem Hund schlecht geht, dann rufe ich doch die Feuerwehr.
Genau, das ist, muss man mal wissen, das ist eine Gefahrenabwehrtier. Ne? Also keine Tierrettung, in dem Sinne holen sie mal die Katze vom Baum. Ja.
Genau, und da ist es dann so, dieses Fahrzeug wird dann entsprechend angefordert, wenn irgendwie der Patient ins Krankenhaus kommt und das Tier lebt alleine, dann wird der entsprechend ins Tierheim verbracht und bleibt dann dort, bis das Herrchen wieder gesund ist. Ja.
Schön.
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 Wir haben übrigens ganz viele Themen jetzt schon wieder gefunden für die nächsten Folgen. Wir werden uns in der nächsten Folge beschäftigen mit Rettermythen.
Oh ja. Ne?
Da mal so ein paar Mythen aufklären, wie zum Beispiel, mit wem telefoniert man eigentlich? Nicht mit dem Rettungswagen, kleiner Spoiler. Und
wir haben ein Highlight, denn wir werden das Ganze zu dritt abklären, denn der Philipp aus der Feuerwehr wird mit dabei sein und ich freue mich schon ganz schön drauf, was der nicht noch für Mythen hat. Vielleicht kann der auch ein paar aus der Feuerwehr noch mit reinbringen. Das macht es ein bisschen ja divers oder eine Diversität ist da mit drin. Da haben wir dann auch mit drin. Ja, freut mich schon.
Yes. Gut, dann würde ich sagen, so langsam aber sicher leiten wir da mal zum Hauptthema über.
Genau, ich schalte hier mal kurz um. Wir sind hier per Zoom und FaceTime geschaltet. Wir sind voll multimedial, weil der Luis, genau, der muss mir jetzt hier so ein bisschen erklären, was der überhaupt machen möchte. Das Thema ist ja deine Bachelorarbeit und vor allem Prognosen im Rettungsdienst. Finde ich ja immer, genau, ein bisschen komisch, eine Prognose im Rettungsdienst zu stellen, weil ich finde ja, Notfälle kann man ja eigentlich nicht prognostizieren, wann die passieren und was passiert genau. Also klär mich bitte auf, was hast du da untersucht?
Also erstmal, das ist meine Bachelorarbeit, die habe ich am 30. Juni 2020 eingereicht. Die wurde mit 1,0 bewertet und entsprechend auch veröffentlicht. Das mache ich jetzt nicht, um anzugeben, sondern einfach, damit man jetzt weiß, okay, das, was er jetzt erzählt, das hat Hand und Fuß so ein bisschen, ne? Genau. Es geht um Prognosen und wir haben ja schon über eine Form der Prognose im Rettungsdienst gesprochen in der Folge 2, nämlich im Rahmen dieser Bedarfsplanung prognostiziert man im Prinzip ja auch. Man prognostiziert einen Bedarf, also ich werde so und so viel Rettungswagen benötigen. Und du sagtest ja gerade schon, man könnte das nicht prognostizieren. Mhm. In der Statistik bewegen uns ja in der Wahrscheinlichkeitsrechnung oder Wahrscheinlichkeitstheorie. Und da ist nie die Frage, kann man oder kann man nicht? Denn es gibt kein 0 und es gibt auch eigentlich kein 1. Denn eine Wahrscheinlichkeit von 1, also 100%, heißt auch nur fast sicher. Die Frage ist immer, mit welcher Wahrscheinlichkeit beziehungsweise mit welcher Genauigkeit kann man es prognostizieren?
Oh Gott, stochastisch, also in der 11. Klasse.
Ja, aber das ist dann die klugscheißer Antwort, die ihr dann immer antworten könnt, wenn euch irgendeiner was erzählen will. Dann fragt ihr immer, mit welcher Genauigkeit? Also ich könnte jetzt auch die Corona-Zahlen von morgen prognostizieren. Die Frage ist nur, mit welcher Genauigkeit?
Also ich musste gerade erstmal noch Klick schalten, weil bei mir kam gerade so, ob er das mit den Lottozahlen auch kann, dann werde ich ihn mir mal ausborgen.
Ich kann dir die Lottozahlen prognostizieren, die Frage ist nur,
mit welcher Genauigkeit?
Richtig, das ist die einzige Frage, um die es da geht. Und die Kurzfassung, man kann alles prognostizieren, die Frage ist halt nur, mit welcher Genauigkeit. So, ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden.
Ich hab's verstanden,
ihr könnt uns ja dabei markieren, Hashtag mit welcher Genauigkeit. Und ich habe mich in der Bachelorarbeit beschäftigt mit der Frage, kann man Rettungsdiensteinsätze prognostizieren? Sprich, kann ich jetzt wissen, wie viele Rettungswagen ich in einer Stunde brauche? Also wie viele Notfälle kommen in einer Stunde? Die Antwort ist schon mal ja, sonst hätte ich ja keine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Und ich erzähle mal ganz kurz, wie ich drauf gekommen bin. Ich weiß nicht, ob das in Rostock auch so ist. Ich habe damals in der Stadt angefangen, da gab es ein System, das war gut gedacht, schlecht gemacht. Das war ein SET, hieß das, Sondereinsatztrupp oder so. Und zwar war das folgendermaßen. Jeden Monat hatte eine andere Hilfsorganisation Bereitschaft zu stellen. Und zwar eine RTW-Bereitschaft. Das heißt, die ganz normalen Rettungsmittel waren im Dienst. Und jeden Tag mussten zwei Leute 24 Stunden lang auf Abruf zu Hause sein. Die hatten so einen Melder wie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und wenn dann die Leitstelle einen Spitzenbedarf festgestellt hat, dann wurden die alarmiert. Die mussten innerhalb von 30 Minuten auf die Wache einen Rettungswagen besetzen, um dann Einsätze zu fahren. So konnte man kurzfristig quasi den Bedarf erhöhen. Mhm. Ich weiß, ich hatte das in Rostock auch
also
so
ein System. Also wir haben eine schnelle Einsatzgruppe. Ich weiß nicht, ob du das genau meinst. Also die sind aber eher für Großschadensfälle oder größere Schadensfälle da. Ja. Genau. Ansonsten haben wir noch bei uns, jetzt muss ich überlegen, glaube ich, zwei Spitzenabdecker-RTWs. Genau. Die werden auch durch eine Bereitschaft, so wie bei euch, dann besetzt. Genau. Nach Möglichkeit vielleicht sogar auch aus der Feuerwehr, weil das sind ja auch viele Rettungssanitäter, Notfallsanitäter. Haben wir also auch, ich denke mal, in vielen anderen Städten auch, könnt ihr uns ja auch.
Genau, aber dieses System, das war nämlich der Punkt, es gab mal eine Zeit, da war ich ehrenamtlich und habe nur diese Dienste gemacht und da ist mir aufgefallen, dieses System hat einen großen Haken. Ich habe eine halbe Stunde Vorlaufzeit und jetzt sitzt du in der Leitstelle und ohne dir jetzt groß Gedanken zu machen, aber jetzt hast du 5 Rettungswagen, alle stehen auf der Wache und jetzt kommen die Notrufe so langsam rein. Wann würdest du denn den zusätzlichen Rettungswagen alarmieren, wohl wissend, dass du da zwei Leute jetzt von zu Hause dann auf die Wache klingelst?
Also wenn ich jetzt wirklich nur diese 5 haben würde, würde ich ab 3 spätestens dann anfangen, normalerweise.
Ne? Ab 3, okay. Also ja, wenn man, also ab 60% Auslastung. Genau, und das ist aber das Problem. Also es wurde anders gemacht, es wurde nicht bei 3 gemacht, sondern eher so bei 4. Mhm. Aber auch da, wenn man sich das mal überlegt, 10 Minuten vergehen, dann kommt ein Einsatz, der erste fährt raus. Dann kommt der zweite Einsatz, 10 Minuten später, der zweite fährt raus. Dann kommt der dritte Einsatz, der dritte fährt raus. Jetzt alarmierst du. Jetzt kommen noch 2 Einsätze. Und jetzt muss man sich überlegen, jetzt habe ich eine halbe Stunde ab der dritten Alarmierung. Das heißt, der andere Rettungswagen, der erste, der ist schon seit 20 Minuten auf der Straße. Das heißt, 50 Minuten, kann man ja sagen, ist ja so durchschnittliche Einsatzdauer. Das heißt, der ist schon wieder einsatzbereit, wenn dein Spitzenbedarf RTW im Dienst ist. Und das war nämlich das Phänomen. Es kam die Einsatzspitze, dann wurde dieser Bedarf alarmiert. Und wenn der Bedarf da war, gab es keinen Bedarf mehr, weil die Rettungswagen standen alle in Status 8, beziehungsweise also im Krankenhaus und wurden wieder einsatzbereit. Mhm. Und das hat dann eben zu Frustration geführt, weil die Leute gesagt haben, die werden auf die Wache geklingelt, sind eine halbe Stunde später da. Und wenn sie da sind, heißt ja, ihr könnt wieder fahren. Wir haben schon wieder Rettungswagen. Und ich dachte mir, es wäre doch jetzt schlau, wenn du eine halbe Stunde bevor dieser Einsatzspitze alarmierst, weil dann sind sie da, wenn du sie brauchst. Mhm. Und das war dann im Prinzip die Idee meiner Bachelorarbeit, nämlich so eine Prognose eben, so eine Einsatznachfrageprognose zu berechnen. Und jetzt das ist halt so, also man könnte ja jetzt sagen, ja, wieso habe ich denn nicht genügend Rettungswagen? Also es gibt immer so Fälle, da ist halt einfach viel los. So, da reichen dann halt einfach mal die Rettungswagen nicht aus. Man muss sich überlegen, der Bedarf, der wird ja für 5 Jahre festgeschrieben. Und da wird es immer mal wieder Tage geben, wo der halt einfach nicht passt, dieser Bedarf. Und hier ist es dann so im täglichen Einsatzgeschäft, ich weiß nicht, ob dann bei euch werden sie Spitzenabdecker dann geholt. Es gibt Städtekreise, die holen dann aus Nachbarkreisen irgendwie sich Rettungswagen rein, die dann diese Notfälle mitfahren. Das Ganze bezeichnet man als Risikofall. Also der eine Einsatz, der mehr ist, als ich Rettungswagen habe. Mhm. Und das ist eben eine doofe Situation, weil Hilfsfristen werden nicht gehalten und so weiter und so fort. Ja, und das war dann im Prinzip die Idee für meine Bachelorarbeit. Und wir bewegen uns jetzt hier, ich habe es schon gesagt, im Rahmen einer Prognose. Und was macht man dann so, wenn man schaut erstmal, was gibt es denn? Das ist so immer dieses typisch Wissenschaftliche, erstmal Stand der Wissenschaft stecken und dann diesen Stand der Wissenschaft mal erläutern. Mhm. Denn man muss seine Arbeit ja einordnen. So, wenn man einfach drauf losschreibt, dann macht man vielleicht unter Umständen etwas, was schon jemand gemacht hat. Und dann ist das kein neues Wissen, das man bringt. Dann ist halt einfach so der Mehrwert nicht so groß.
Das Rad nochmal neu erfinden, so nach dem Motto, ja.
Genau. Mhm. Und es gibt tatsächlich einen Bereich, ich habe dann einfach mal so Spitzenbedarf eingegeben. Und es gibt einen Bereich, der sich da konkret wirklich mit beschäftigt. Hat nichts mit Rettungsdienst zu tun. Ich frage dich jetzt mal, kann ja jetzt mal jeder kurz mal mitdenken für den Sammy. Was könnte das sein? Also wo könnte mich das interessieren, wirklich am besten sogar sekündlich, wie mein Bedarf ist?
Sekündlich?
Im Optimalfall. Wenn du das nicht hast, dann, also es ist so das Essentiellste im Leben aktuell, würde ich sagen. Aktuell fahren sogar Autos damit.
Elektroautos. Ach, ja, Strom natürlich, ja.
Genau, denn ich weiß nicht, wer es weiß, aber wir haben in Europa eine Netzfrequenz von 50 Hertz, die ist eine Steckdose und diese Netzfrequenz, die ist sehr empfindlich gegenüber Schwankungen und diese Netzfrequenz, die schwankt nach oben hin, wenn zu viel Strom, also wenn zu viel Energie eingespeist wird ins Netz, als verbraucht wird, denn wir haben ja dieses riesige Problem, wir können Energie nicht speichern. Das heißt, im Optimalfall produziere ich nur so viel, wie ich auch Bedarf habe an Energie. Und wenn ich zu viel einspeise, dann steigt die Netzfrequenz. Und wenn ich zu wenig einspeise, dann sinkt die Netzfrequenz. Und ist übrigens ein Fun Fact dazu, diese Netzfrequenz, die kann man auch dafür nutzen, um irgendwie kriminaltechnische Ermittlungen einzuleiten, um Tonaufnahmen oder so auszuwerten. Mhm. Das ist eine andere Geschichte, müsste
man auf Wikipedia nachlesen. Ich finde es auch immer ein bisschen fraglich, wenn man diese Aktion macht mit, wir schalten mal alle um die und die Uhrzeit das Licht aus zu Hause. Du hast erst so eine Spitze oder genau. Bist auf so einer Leistung und plötzlich schalten alle auf einmal aus, was das Netz tierisch belastet und schalten es dann aber auch wieder an. Ja, und tatsächlich standen wir vor 1-2 Monaten mal vor einem kurzen Blackout, und zwar europaweit, weil wir wissen noch nicht genau warum, aber es wurde da irgendwas gestartet und wir hätten da fast, wären da fast abgeschmiert.
Ne? Genau, deshalb ist das für Energieversorger extrem wichtig eben, ganz genau zu wissen, wie viel, man nennt das den Lastgang, was für eine Stromlast oder was für eine Energienachfrage, was für einen Energiebedarf erwarte ich denn heute? Und die haben so 15-minütige Intervalle, wo die mal prognostizieren. Okay, wahrscheinlich so viel. Und da fließen so viele Sachen mit einem Bewölkungsgrad, wirkt sich zum Beispiel zeitversetzt auf. Temperatur wirkt sich umgehend aus auf den Strombedarf. Das wirkt sich saisonal unterschiedlich aus. Logisch, im Winter ist höher, weil es wird geheizt und beleuchtet. Im Sommer ist es niedriger, weil die Sonne leuchtet und es ist warm. Und das ist auch relevant für Energieversorger, weil die, das weiß vielleicht der ein oder andere nicht, aber die kaufen auch Strom ein. Morgens auf dem Day-Ahead-Markt heißt das, dann kaufen sie morgens ihren Strom ein.
Ich hätte mal so gerne 3 Schiffsbatterien, hier nochmal eine Autobatterie, das
genau.
Brauche ich alles ein, brauchen wir heute. Heute ist Kirmes.
Und da bin ich dann auf eine Arbeit gestoßen, wo verschiedene Prognoseverfahren getestet wurden. Und 2 davon habe ich tatsächlich dann auch verwendet für den Rettungsdienst. Und das hat funktioniert, aber es gab dann tatsächlich auch, leider nicht im deutschsprachigen Raum, sondern nur im englischsprachigen Raum, auch schon Forschung dazu. Und einmal in Kanada, in Calgary, ist eine Großstadt, da hat man sich damit beschäftigt, genau mit demselben Thema, kann ich das stündlich vorhersagen. Und auch dort ging es mit einer gewissen Genauigkeit. Es war ein bisschen komplizierter. Man hat dann erstmal geschätzt, okay, wie viel erwarte ich für den ganzen Tag? Zum Beispiel 80 Einsätze. Dann hat man überlegt, wie verteilen sich diese 80 Einsätze wohl auf die verschiedenen Stunden? Morgens vielleicht ein bisschen mehr, in den Nachtstunden ein bisschen weniger. Und dann hat man noch berücksichtigt, wie viele Einsätze kamen jetzt schon und hat das dann neu aufgeteilt. Und damit haben die so ganz gute Ergebnisse erzielt. Das ist so das. An einer anderen Stelle gab es dann schon mal eine Forschung, da wurde das dann wirklich versucht, nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich zu prognostizieren, also auf Quadratkilometer genau. Wir werden gleich darüber sprechen, warum das einsatztaktisch in Deutschland nicht sinnvoll ist. Das genau. Und also es interessiert mich gar nicht, ob der Notfall, wenn ich jetzt mal von Köln spreche, ob der in der Altstadt Nord oder in der Altstadt Süd ist. Denn für beides ist die Feuer- und Rettungswache 1 zuständig. Also ob die in die Altstadt Nord oder in die Altstadt Süd fahren, ist dir völlig egal. Punkt. Und deshalb interessiert mich ja eigentlich nur, in welchem Wachbezirk wird denn diese Spitze wie sind die Einsätze sich entwickeln? Und das ist so das Problem. Das einzige Mal, dass den Deutschen jetzt quasi mal so der Vorteil erwächst, dass die so zurückgeblieben sind im Bezug auf georeferenzierte Alarmierung, weil in Deutschland kannte man ja jetzt noch lange Zeit diese klassischen Wachbezirke, so die Straße der RTW, dann kennt man diese Karten mit den Einzugsgebieten und so. Und die Amerikaner, die sind schon so früh auf georeferenzierte Alarmierung umgestiegen, dass die das gar nicht kennen. Deshalb für die gibt's irgendwie nur, also die wissen gar nicht, dass es sinnvoll ist, einfach so ein Einzugsgebiet zu berechnen und sich das nur dafür anzugucken. Deshalb machen die sowas wie Quadratkilometer genau oder so, weil die so Wachbezirke gar nicht kennen. Und ja, der große Vorteil ist, wir kennen das. Und dann habe ich mir einfach die Feuer- und Rettungswache 1 gepackt, weil ich dafür Daten hatte in Köln. Das ist die hochfrequentierteste Feuer- und Rettungswache in Köln. Ich werde mal sich für die Grafik interessiert. In der Rettungsdienst von Dezember, da ist mal die Grafik von der wöchentlichen durchschnittlichen Einsatznachfrage. Mein Highlight ist ja wirklich der Samstag bzw. Sonntagmorgen um 1 Uhr morgens. 5,5 Einsätze im Durchschnitt. Das muss man sich mal vorstellen. Im Durchschnitt. Also damit dieser Durchschnitt so hoch ist, muss es ja tendenziell eher mehr Einsätze geben. 5,5 Einsätze in einer Stunde. Ich weiß nicht, wie viel
das kannst du so 1:1, also in einer Stunde, weiß ich nicht, aber das kannst du bei uns auch 1:1 draufpacken, Partyabend, ne? So kann ich es mir nur vorstellen, dass da genau dadurch geht's hoch, oder? C2-Intox, nennen wir es ja mal, Alkohol und alles.
Das ist dann, ich finde halt auch cool, diese Spitze und dann dieser krasse Abfall auf 1,5 Einsätze und dann der ganze Sonntag tuckerst du das nur noch so vor sich hin um 2 Einsätze, weil die Kölner sich erstmal erholen müssen. Und da sieht man richtig, der Sonntag ist in Köln der Erholungstag für den Rettungsdienst. Das heißt, ich empfehle jeder studentischen Aushilfe auf der Feuer- und Rettungswache 1 in Köln immer nur sonntags zu fahren. Dann hat man auf jeden Fall einen sehr ruhigen Dienst. Kann
seine Bachelorarbeit schreiben.
Die Samstagen, genau, kann man seine Bachelorarbeit schreiben. Und ja, was man eben auch noch sieht, das haben wir schon in der Folge 2 angesprochen, ist so eine tägliche Schwankung. Also Montag, Nacht ist wenig, dann wird es nach Mittag viel, dann wird es wieder wenig nach Nacht, dann wird es nach Dienstag wieder viel und wieder wenig. So eine schöne Wellenform bis zum Wochenende halt. Ich habe allerdings nur von Montag bis Freitag das Ganze betrachtet, weil man sieht halt, das Wochenende ist komplett eigen. Also für den Samstag und den Sonntag hätte man ein komplett eigenes Prognoseverfahren gebraucht. Sowas wie Karneval, man nennt es auch Ausreißer. Habe ich alles rausgeworfen, nur mal damit man weiß, wovon wir hier reden. Also Karneval, da hat man zwischen 10, 11 Uhr, da geht's dann los, 30 Einsätze in einer Stunde.
Heftig.
Das ist der Wahnsinn. Also das ist krass. Und das kann man dann halt nicht mal so eben prognostizieren.
Obwohl man da ja auch hoffentlich Sanitätsdienste hat, oder? Die das so ein bisschen abdecken?
Überall in der Stadt, deshalb vielleicht, herzliche Einladung, jetzt weiß ich, ich will jetzt ja auch für keinen sprechen gerade, überall in der Stadt sind Unfallhilfstellen aufgebaut, also sogar Johanniter aus Bayern oder so kommen dann und machen dann nur eine Unfallhilfstelle und deshalb, Rostocker könnten schon auch mal kommen, ja, wenn ihr Interesse habt.
Das ist gar nicht schlecht, ich finde das cool.
Einsatzeinheit.
Ich wollte immer mal nach München zum Oktoberfest, warum nicht auch zum Karneval nach Köln?
Also da seid ihr wirklich mittendrin. Also ihr seid wirklich mitten in der Altstadt mit eurer UHS da, super enge Gästchen, überall dann die Party-People auf der Straße. Und zusätzlich sind dann nochmal 20 zusätzliche Rettungswagen im Dienst. Da wird dann ein riesen Parkplatz gemietet, da stehen dann diese 20 Rettungswagen.
Aber trotzdem diese Spitzen im Rettungsdienst. Also ihr habt trotzdem deswegen da noch so viel Ausreißer, ja? Wow, okay.
Genau. Halloween zum Beispiel hat man dann auch so auf einmal so 10, 15 Einsätze um eine gewisse Uhrzeit. Also Christopher Street Day, das haut schon ordentlich rein. Es musste natürlich alles gefiltert werden, damit man dann eine glatte Zeitreihe hat. Und dann ist es im Prinzip einfach nur eine einfache Prognose. Jetzt gibt's verschiedene Prognosetechniken, einmal eine qualitative und eine quantitative. Qualitativ wäre jetzt eine Befragung. Also ich würde jetzt auf zum Christian, habe ich ja gerade gemacht, hingehen und sagen, was meinst du denn? Wie viele Einsätze würden so um 1 Uhr, zum 2 Uhr kommen, so um 3 Uhr, 4 Uhr? Und dann würde er das so sagen. Das wäre eine qualitative Prognose, eben empirisch. Das Problem ist natürlich, soll ich jetzt jede Stunde den Christian fragen, was er glaubt? Also der Christian ist ja kein Orakel, das 24/7 der Leitstelle zur Verfügung steht und dann immer so seine Prognose veröffentlicht. Schön,
der Orakel von Delphi heute, liebe Gäste.
Genau. Genau. Und dann Brainstorming könnte man natürlich. Dann gibt es eine Delphi-Technik. Das ist eine interessante Befragungstechnik aus den Sozialwissenschaften. Können wir gerne mal an anderer Stelle erklären. Feldstudien könnte man machen oder historische Vergleiche ziehen. Also man schaut dann, was wäre jetzt da vergleichbar. Ist allerdings alles nicht wirklich anwendbar. Wir betrachten ja hier eine riesige Masse an Daten, 80.000 Datenpunkte. Also bewegen wir uns dann der quantitativen Prognose. Es geht also um Masse. Und da unterscheidet man die Entwicklungsprognosen und die Wirkungsprognosen. Wirkungsprognosen sind so Dinge, die sich gegenseitig beeinflussen, wie zum Beispiel Preis und Absatzmenge. Erhöhe ich den Preis, sinkt die Absatzmenge, senke ich den Preis, steigt die Absatzmenge. Das sind so Wirkungsprognosen, da kann man mit zwei Faktoren spielen.
Du Gisela, ruf den Rettungsdienst heute nicht, der kostet dieses Jahr mehr, da können wir nicht so reinhauen.
Genau, oder es ist halt auch nicht so, dass man sagt, wenn man mehr Rettungswagen in Dienst nimmt, dann hat man weniger Einsätze. Also da gibt's keine Zusammenhänge, deshalb ist es dann bei uns eine Entwicklungsprognose, das heißt eine Zeitreihenanalyse. Und ich werde euch jetzt hier nicht groß mit der theoretischen Mathematik langweilen. Also wer jetzt irgendwie ein Statistiksemester vor sich hat, der kann sich gerne mal die Seiten 5 bis 10 durchlesen. Da ist wirklich von der Pike auf erklärt, wie ein stochastischer Prozess definiert ist und eine Wahrscheinlichkeitsmenge und was weiß ich alles. Müssen wir jetzt nicht drüber reden. Genau, das würde auch niemand verstehen.
Alles schnell weg.
Genau. Wichtig ist, das ist eine interessante Erkenntnis, wir sprechen immer von einem stochastischen Prozess. Das ist bei uns ein Poisson-Prozess. Und eine Zeitreihe, also eine Stichprobe, meine Zeitreihe ist jetzt die stündlichen Einsätze im Rettungsdienst. Das ist eine Abbildung, eine Realisierung dieses Prozesses. Und das Interessante ist, also Calgary, USA, Österreich, die folgen alle demselben stochastischen Prozess. Trotzdem haben sie ja unterschiedliche Einsätze. Also Rostock hat jetzt bestimmt nicht gerade genauso viele Einsätze in einer Stunde wie Köln.
Wir haben ja auch nicht so viele Einwohner wie ihr.
Das muss auch, ja, das ist nämlich der Punkt in dieser stochastische Prozess. Da sind ganz viele Dinge drin, ganz viele Variablen, sagt man. Variablen, die diesen Prozess definieren. Und ich sehe dann nur anhand der Realisierung, also meiner vorliegenden Zeitreihe, wo es vielleicht Gemeinsamkeiten gibt. Zum Beispiel, angenommen, Festival, viel Alkohol, 30.000, 50.000 Besucher in Rostock. Was bedeutet das für den Rettungsdienst? Natürlich mehr oder weniger Einsätze? Genau, in Köln Karneval, mehr oder weniger Einsätze, mehr. In Calgary, Riesenfest, mehr Einsätze. Wir wissen also, Großveranstaltungen ist eine Variable in diesem Prozess und wirkt sich auf jeden Fall auf die Einsätze aus. Und das sind so interessante Sachen. Also weshalb das trotzdem alles dem Gleichen folgen kann. Es ist unterschiedlich, weil Köln andere Gegebenheiten hat, andere Demografie, was weiß ich. Das sind alles Variablen. Und je mehr ich betrachte, desto mehr kann ich schließen. Also ich könnte jetzt ja jede Stadt betrachten mit sämtlichen Daten. Dann wüsste ich irgendwann ganz genau, dann könnte ich für jede Gruppe so Parameter erheben. Okay, wenn ich den und den Altersdurchschnitt habe, mit der und der Bevölkerungsgruppe und so weiter und so fort, dann erwarte ich das und das und das und das und das und so viele Altenheime. Das
also
ich
wird auch demografisch
machen,
geguckt.
Oder?
Also was für demografische Gruppen sind da auch mit drin? Und wie sieht das aus?
Könnte man, hat man auch schon, ist mir zu aufwendig. Aber wie kriege ich das trotzdem hin, indem ich einfach nur ein Einsatzgebiet betrachte? Weil da ist ja automatisch, da muss ich mir nicht anschauen, wie viele Altenheime gibt es da. Das ist ja alles schon in den Zahlen drin. Wenn ich mir jetzt einfach die Welt anschauen würde zum Beispiel oder ganz Köln, dann könnte ich keine vernünftige Aussage treffen. Also, ja, wow, es werden 10 Einsätze kommen in der nächsten Stunde. Wo? Also Köln hat eine Fläche von mehreren hundert Quadratkilometern.
Wir haben unsere Wache in einem Viertel, wo wir sagen, ja, da ist die Demografie schon so, dass das ältere Menschen sind. Ne? Aber genau, die Zahlen sprechen ja dann schon für sich. Da muss man nicht noch wissen, welche Altersstrukturen habe ich und wie oft ruft die und die Altersstruktur an. Weil das Viertel ist nun mal, und das ist nun mal so bei Stadtteilen, ich denke mal bei euch auch, ist eben besetzt immer von der und der Gruppe. Und man guckt dann eben auf auch die Zahlen. Das hätte mich mal nur interessiert. Okay, ja.
Da kurzer Einschub, da werde ich mich mit in der Masterarbeit beschäftigen. Da werde ich diese ganzen Sachen erheben: Mondstände, Vollmond, Halbmond, no alles, way. Was man glaubt, was reinspielen könnte, nicht reinspielen könnte. Ich werde da sämtliche Daten mit reinnehmen und dann einfach eine künstliche Intelligenz drauflaufen lassen. Und die gewichtet ja das von selber. Und dann siehst du ganz genau, okay, Altersdurchschnitt hat den Einfluss, Luftfeuchtigkeit hat den Einfluss und so weiter und so fort.
Sternzeichen, alles
und,
mit drin.
Und genau. Ja, man kann mal so esoterische Sachen mit reinnehmen. Ich glaube schon, Vollmond, also wenn da nicht wirklich ein signifikanter Zusammenhang besteht.
Naja, man muss ja sagen, dass Psyche im Rettungsdienst teilweise auch viel reinspielt. Ne? Blutdruck und sowas wird auch mit beeinflusst, ne? Psychosomatik. Ja, ja, doch, doch, also bin ich gespannt.
Also es gibt Bio-Wetter, wenn du das googelst, dann steht dann ein Wetter, das ganz genau dir sagt, also wenn du Asthmatiker bist, dann lieber heute nicht rausgehen. Wenn du Blutdruckpatient bist, dann erwartest du heute das und das. Das zeigt ja schon, dass da
man
ganz viele Sachen reinspielen.
Kann ich immer machen. Ich wusste immer, wann sie nicht kommen wird und wir Vertretung haben werden. Einfach aufgrund des Wetters hat sie uns nicht mal verraten. Und ich war dann ganz cool, weil ich in eine neue Klasse gekommen bin und sagt, die kommt heute nicht. Glaub mir.
Ja, es gibt ja auch Leute, die so Wunden oder Operationen haben und dann sagen, sie sind wetterfühlig. Mhm. Also die merken den Wetterumschwung. Deshalb glaube ich, dass da auf jeden Fall Potenzial besteht. Aber da habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Ich betrachte nur zwei Variablen, nämlich Zeit und Einsätze pro Stunde. Mhm. Und jetzt könnte man sagen, ja, woher willst denn du wissen, das habe ich schon vorher gezeigt, dass die Oma Brömmelkamp um 3 Uhr morgens einen Herzinfarkt hat.
Weil sie immer anruft. Kennen wir schon. Nein, nein, nein.
Dann sage ich, das kann ich nicht sagen, keine Ahnung. Interessiert aber auch keinen. Es ist statistisch sicher, dass irgendjemand anruft in diesem Intervall. Punkt. Und das sieht man eben ganz klar durch diese Wellenform über die Woche, diese Periodik.
Für alle, die da mit reingucken, Seite 5.
Stimmt, guckt einfach mal in der Bachelorarbeit, während ihr das hört, Seite 5 sind wir in dieser Periodik. Dann erkennt man eben, es gibt einen Zusammenhang zwischen Uhrzeit und Rettungsdienstzahlen. Ist klar, nachts schlafen die Leute, da werden nicht so viele anrufen oder nur die, die wirklich, wirklich, wirklich jetzt gerade akut was haben. Tagsüber, Verkehr, Berufsverkehr, das spielt da alles mit rein. So, jetzt muss man vorher aber noch zwei Sachen oder eine Sache erklären. Und zwar ist das ein neuer stochastischer Prozess. Wir kennen ja schon den Poisson-Prozess, der Prozess für seltene Ereignisse. Und dann gibt es noch einen Prozess, den bezeichnet man als das weiße Rauschen oder gaußsches Rauschen. Und dieser Prozess zeichnet sich dadurch aus, dass er null Information, dass er komplett zufällig ist. Also Zufall ist wirklich schwer zu erzeugen. Man kann Zufall nicht erzeugen, denn selbst wenn du jetzt ein Programm schreibst, dann schreibst du ja ein Programm. Und es ist schon wieder kein Zufall. Also du kannst keinen Zufall erzeugen. Deshalb gibt es dann so Programme, die arbeiten zum Beispiel mit deiner Systemuhr. Die nehmen die Systemuhr als Eingangsvariable. Das wird in eine Formel eingefügt und dann hast du am Ende ein Ergebnis. Und das ist dann zufällig. Ist es aber auch nicht, wenn du die Systemuhr-Uhrzeit kennst. Deshalb ist es ganz schwer, Zufall zu erzeugen. Und deshalb gibt es eigentlich auch kaum so richtige Prozesse, wo es null Zusammenhänge gibt. Außer eben dieses weiße Rauschen. Wenn man mal so einen alten Fernseher hatte, der noch diesen AV-Eingang hatte und man hatte irgendwie keinen Empfang und hat den rausgezogen, dann war dieses...
Genau.
Genau, und wenn man das mal aufnehmen würde, dann würde man so eine Tonspur sehen, wo nichts passiert, wo man nichts ableiten könnte draus. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, denn wenn ich das habe, dann habe ich keine Informationen. Heißt, wenn ich vorher eine Zeitreihe hatte, wie ich sie jetzt habe, mit Informationen drin. Jetzt habe ich ein Prognosemodell und jetzt berechne ich die Differenz und habe als Ergebnis ein weißes Rauschen, dann weiß ich, dass ich alle Informationen in meine Prognose, in meiner Prognose verwendet habe, dass du die Prognose also nicht mehr optimieren kannst de facto. So, wenn ich jetzt eine Prognose anwende und ich habe als Ergebnis in der Differenz immer noch Informationen, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Dann habe ich irgendwas vergessen. Mhm. Deshalb ist dieses weiße Rauschen so wichtig. Deshalb, da werde ich nochmal drauf zurückkommen. Immer mal sagen, ist leider kein weißes Rauschen oder es ist ein weißes Rauschen. Da gibt's auch ein Bildchen, das zeige ich dann gleich mal. Jetzt ist natürlich leider, gibt's für alles immer Bedingungen. Und eine Bedingung ist, wenn man eine Zeitreihenanalyse durchführen möchte, dass man einen konstanten Mittelwert hat, eine konstante Varianz und keinen Trend. Ja, jetzt frage ich dich mal, Christian, würdest du sagen, dass es einen steigenden oder sinkenden Trend in Einsatzzahlen gibt, stündlich betrachtet?
Stündlich betrachtet? Nee, ich bin da auch immer so ein, das ist immer mal so ein Auf und Ab bei uns, ja. Also definitiv nicht stündlich betrachtet. Jährlich würde ich sagen, haben wir eine steigende Tendenz, ja.
Richtig, da ist ein steigender Trend. Mhm. Stündlich macht es auch keinen Sinn, sonst würdest du ja mit einem Einsatz starten und hättest am Ende des Jahres irgendwie 365 Einsätze pro Stunde.
Genau.
So, also das ist nicht sinnvoll. Varianz heißt jetzt so viel wie, und da wird es dann schon interessanter, dass im Prinzip die Peaks, die Spitzen oder Ausschläge, meinst du denn, dass die stärker werden mit der Zeit oder sind die konstant? Also, dass es immer gleich große Ausschläge gibt?
In letzter Zeit habe ich das so ein bisschen empirisch, also ein bisschen selbstgedacht, subjektiv gedacht, wird mehr.
Genau, also Varianz könnte man jetzt nicht direkt unterschreiben, dass die nicht mehr wird. Mhm. Man sagt auch, es fängt an zu oszillieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel, das kann man jetzt sich vorstellen, wenn ich jetzt so langsam so und immer lauter werde und man schaut sich das auf der Tonspur an, dann sieht man, okay, die Ausschläge werden größer, 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 größer und das ist eben eine steigende Varianz und das ist eben auch nicht, also das kann man nicht betrachten. Die Varianz, man sagt, die muss bekannt sein, die muss konstant sein und Trend, Saisonalität, habe ich gerade schon gezeigt. Wir haben leider auch Saisonalität. Das heißt, die Zeitreihenanalyse ist schon mal schwierig, denn das sind alles Sachen, die können wir nicht gebrauchen. Weil warum? Ich müsste ja dann wissen, um was für einen Werte die Varianz ansteigt. Ich müsste wissen, um was für Werte steigt der Mittelwert an. Ich müsste wissen, wie genau die Saisonalität in was für Abständen das ist. Und das müsste ich alles in meiner Prognose berücksichtigen. Aber so ganz einfache Prognoseverfahren, wie wir sie gleich kennenlernen werden, die können das nicht berücksichtigen. Das heißt, ich muss meine Zeitreihe erstmal in einen Zustand überführen, dass ich das alles nicht mehr habe. Und da gibt's Formeln für. Man kann den Trend rausrechnen, man kann die Saisonkomponente rausrechnen. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon in der zweiten Folge drauf eingegangen sind, wie das dann aussieht, wenn man den die Saison rausrechnet.
Nee, haben wir noch nicht. Möchte ich jetzt mal
haben behaupten. Haben wir noch nicht. Dann zeige ich hier erstmal ganz kurz, wenn ihr auf Seite 28 gehen solltet auf meiner Bachelorarbeit, dann seht ihr jetzt, da habe ich da mal so eine Trendkomponente rausgerechnet aus dieser Zeitreihe. Und da siehst du jetzt was, Christian, was siehst du da?
Beschreib mal. Steigend, ja. Also was sehe ich? Ich sehe drei Linien.
Ja, genau. Also dazu muss man sagen, ich hab meine Zeitreihe in Saison-Sommer, Übergangssaison und Wintersaison unterteilt. Also habe ich de facto drei Zeitreihen betrachtet.
Sehe also, dass der Sommer abfallend ist, genauso wie die Übergangszeit, aber der Winter, da steigt es an.
Genau.
Ne? Die Einsatznachfrage pro Stunde.
Richtig. Und wenn man sich das allerdings jetzt einmal anschaut, wenn man mal die X-Achse betrachtet. Wir sehen hier 2000 Stunden und wir sehen einen Anstieg von 2,5 im Winter und 2000 später sind wir bei, ja, nicht mal einem Einsatz mehr. Also das ist vernachlässigbar gering. Also das ist ja 0,000 irgendwas pro Stunde, die das ansteigt. Also man kann sagen, die hat de facto keinen wirklichen Trend, die Zeitreihe, zumindest keinen deterministischen, so heißt es auf schlau. Also nicht einen, den man jetzt über eine Geradengleichung oder quadratische Gleichung, x² plus das, rausrechnen könnte. Mhm. Das hat es nicht. Saison schon, wir wissen ja, Uhrzeit, ganz wichtig. Saisonlänge, wie würdest du sagen, wie lange dauert eine Saison? Ganz einfache Frage.
Saison ist immer so von April bis September.
Ja, jetzt, wir sind ja in Stunden.
Ach, du bist in Stunden?
Ja.
Also hier steht 120. Nee, keine Ahnung.
Ein Umschwung, 24 Stunden, ganz einfach.
Ach so.
Von 7 bis 7.
Wir reden jetzt hier nicht eine von Saison. Sommer- und Wintersaison.
Mensch, das musst du das auch ist mal das sagen. Wichtige, genau. Ja, das ist das Wichtige. Man denkt immer, man assoziiert mit Saison immer direkt sowas wie Winter, Sommer. Mhm. Aber eine Saison in der Zeitreihenanalyse ist halt eben ein kompletter Umlauf. Und der ist halt im Rettungsdienst, wenn ich stündlich betrachte, genau 24 Stunden. Mhm. Und da sieht man halt eben, wenn man die Saisonkomponente sich hier für den Sommer anschaut, auf Seite 29, dann sieht man so richtig schön, ja, eine richtig schöne, wie kann man das beschreiben? Wie so ein Eisberg, ne? Eisberg, genau. Eisberg, Eisberg. So die Spitze von einem Eisberg, ganz oft hintereinander. Das ist die Saisonkomponente. Und die ist auch im Sommer richtig schön, man sagt smooth, richtig schön glatt. Und das spricht eben für dieses Sommerloch. So, das läuft alles so vor sich hin, keine großen Einsatzspitzen jetzt. Und im Winter sieht das schon wieder anders aus, da ist ja auch Weihnachtsmarktzeit. Genau, und wenn man das alles rausrechnet, dann hat man, wenn man alle Informationen erfasst hat, ein weißes Rauschen. Wenn man das nicht hat, dann hat man das nicht. Ich hatte das natürlich nicht, wäre auch zu einfach gewesen. Deshalb mussten da schwerere Geschütze aufgefahren werden. Und jetzt gibt es ich habe zwei Prognosemodelle verwendet. Ein Prognosemodell ist das sogenannte ARMA-Modell. Das wird eben auch bei Zeitreihenanalysen in der Energiebranche verwendet. Und das sogenannte Erwartungswertmodell. Erwartungswert sollte zumindest den Gymnasiasten so ein bisschen was sagen. ARMA sollte gar keinem was sagen, ist aber auch ganz einfach. Die einfachste Prognose, was wäre die denn? Man nennt es auch die naive Prognose. Wenn ich dir jetzt sage, Christian, gestern haben wir 5 Rettungswagen gebraucht, sag mir mal, wie viel brauchen wir morgen?
Ja, mindestens 4, würde ich sagen.
Ja, genau. Also die einfachste Prognose ist einfach das, was wir kennen. Wir nehmen einfach das Letzte. Und,
sagen, wir brauchen wieder 5, weil das war gestern genau. Einfach doof. Wir richtig. Nehmen jetzt 5.
Und das ist die einfachste Prognoseform. Es gibt ja hunderte Prognosemittel. Und so kann man aber seine Qualität messen. Also man macht quasi einmal mit seiner Zeitreihe so diese einfache Prognose. Man sagt, ich nehme einfach immer das Nächste, ist immer das Letzte. Und dann muss meine Prognose ja schon mal besser sein als diese Prognose. Mit der mittleren absoluten Abweichung, die betrachtet man da. Also wie oft weicht meine Prognose im Mittel wie groß ab? So und so viele Einsätze pro Stunde weicht meine Prognose ab. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Im Optimalfall ist es 0, dann habe ich 0 Abweichung, perfekt getroffen. Und was ich einfach nur mache, die Prognosemodelle, die ich verwende, die teile ich dann durch meine einfache Prognose. Und wenn das ein 0, Wert ist, dann heißt das, dass meine Prognose besser ist. Wenn es 1 ist, dann ist es genauso gut, also schlecht. Und wenn es größer als 1 ist, ist es sogar noch schlechter als die einfachste Prognose. Also einfach nur zu sagen, ich nehme das Letzte. Und das ist noch ganz wichtig zu wissen, weil so kann man das dann eben vergleichen. Und dieses ARMA-Modell, das ist, man nennt es autoregressiv Moving Average, also gleitender Durchschnittmodell, ist eine komplizierte Modellgleichung, wenn man sich das so anschaut. Wenn man dann weiß, was dahinter steckt, ist es irgendwie dann doch voll einfach. Es ist im Prinzip einfach nur autoregressiv heißt, ich nehme den letzten oder zurückliegende Werte und gewichte die. Also ich sage zum Beispiel, der letzte Wert hat einen Einfluss von 90%, also multipliziere ich den letzten Wert mit 0,9 und dann ist das mein Prognosewert. So, und jetzt könnte ich auch noch hingehen und sagen, okay, und dazu kommt jetzt noch die Abweichung zwischen dem letzten Wert und dem Wert davor und das kann ich dann auch wieder gewichten. Und dann habe ich so meinen Wert gebaut. Das ist eine Summengleichung. Werde ich jetzt gar nicht so konkret drauf eingehen, was man da alles betrachten kann. De facto ist, dieses Modell gibt es nochmal in 2 komplizierteren Formen. Einmal als ARIMA, nämlich als integrierte Version und natürlich als saisonales integriertes Modell. Und natürlich war es bei mir das komplizierteste aller dieser Varianten, denn ich hatte sowohl eine Saisonkomponente, als auch musste ich dieses Modell einmal integrieren. Und das war aber trotzdem kein Problem dann de facto, da gibt es Software für und Box und Jenkins, die haben das damals den Grundstein gelegt für dieses Prognosemodell und die folgen dann einem ganz einfachen 4-Punkte-Modell. Man sagt, Modell identifizieren, das heißt, man betrachtet so eine Autokorrelationsfunktion, man schaut, wie viel Einfluss haben die zurückliegenden Werte, das kann man berechnen. Und man betrachtet, wie viele Einfluss haben konkrete zurückliegende Werte. Das ist dann die partielle, also die bruchstückweise Betrachtung. Und dann schätzt man eben, okay, welche Werte haben denn Einfluss? Wie hoch werden die gewichtet? Da gibt es dann so ein Näherungsverfahren. Und dann schaut man einmal, funktioniert es? Wenn es funktioniert, habe ich als Ergebnis der Differenzen ein weißes Rauschen. Wenn es nicht funktioniert hat, habe ich kein weißes Rauschen, sondern wieder irgendwelche Informationen. Und bei mir ist es dann ein Modell geworden, das eben in 24-Stunden-Rhythmen immer die Differenzen betrachtet zwischen dem letzten Wert und dem vorherigen Wert. Der wird gewichtet Und
das heißt, dann wir reden, um dich mal kurz zu unterbrechen, beim letzten Wert immer von der letzten Saison, also 24 Stunden und den vorherigen 24 Stunden.
Von der Differenz vor 24 Stunden und vor der letzten Differenz. Das wird genau. Dann nochmal zusammengerechnet, genau. Ah, ja. Und ergibt dann meinen Prognosewert. Und das Modell, das ich dann letztlich verwendet habe, das wird auch als Airline-Modell bezeichnet, weil damals dadurch das monatliche Fluggastaufkommen internationaler Airlines abgebildet wurde. Und da habe ich schon so, wen es jetzt interessiert, also die Werte wurden alle so gewichtet mit 0,99, 0,97. Das ist schon eine extrem hohe Gewichtung, schon an der Grenze, wo man sagt, ist mein Prozess denn nicht vielleicht doch steigend die ganze Zeit, wenn die letzten Werte so viel Einfluss haben. Das Modell glättet aber sehr stark, das werden wir gleich noch sehen. Das andere Modell ist das sogenannte Erwartungswertmodell und da wird es jetzt nämlich richtig interessant, das ist nämlich nicht mehr so theoretisch, sondern das ist wirklich ganz konkrete Mathematik. Ich weiß nicht, weißt du, was ein Erwartungswert ist? Oder wie man den berechnet?
Nee, nicht mehr. Von einem Würfel? Definitiv nicht mehr.
Also man berechnet einen Erwartungswert einfach, man hat seine Werte, die in Frage kommen. Diese werden multipliziert mit ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit aufsummiert. Also Würfel, einfaches Beispiel. Bei einem nicht gezinkten Würfel ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6 gewürfelt wird, jeweils ein Sechstel.
Mhm, genau.
So, und wenn ich jetzt wissen will, welchen Wert erwarte ich, jetzt ganz dumm gerechnet, ist dann 1 mal ein Sechstel plus 2 mal ein Sechstel plus 3 mal, also einfach die Augenzahlen mal ein Sechstel, genau, und dann kommt 3,5 raus. Ist völliger Quatsch in dem Sachzusammenhang, weil 3,5 wird nie rauskommen, aber das wäre halt der Erwartungswert. So, das kann man jetzt aber noch ein bisschen, wenn man es dann auf den Rettungsdienst anwendet, ein bisschen konkreter gestalten. Und hier betrachten wir dann ganz konkret eine bedingte Wahrscheinlichkeit. Und zwar, was ich gemacht habe, war ein Heidenaufwand. Ich habe Übergänge gezählt. Und zwar aus den Jahren 2017, 2018 habe ich gezählt, für jedes Intervall, also für jede 24 Stunden, jeder dieser drei Saisons, wie oft, wir gehen jetzt mal vom Beispiel aus, 12 Uhr bis 13 Uhr und 13 Uhr bis 14 Uhr, wie oft gab es zwischen 12 und 13 Uhr Nulleinsätze? Und wie oft gab es dann zwischen 13 und 14 Uhr auch Nulleinsätze? Wie oft gab es zwischen 12 und 13 Uhr einen Einsatz? Wie oft gab es zwischen 13 und 14 Uhr Nulleinsätze? Wie oft gab es zwei? Wie oft folgten darauf Null? Wie oft gab es drei und Null? Vier, Null, fünf, Null. Und dann dasselbe nochmal. Wie oft Null und darauf folgten eins? Wie oft Null, darauf folgten zwei? Eins, eins und so weiter. Eine riesige Matrix, 9 mal 9 groß. Und da habe ich alle Übergänge gezählt. Und da sieht man jetzt hier beispielsweise für die Sommerkategorie die Übergänge von 0 Uhr nach in das 1 Uhr bis 2 Uhr Intervall. Da sieht man, zwischen 0 und 1 Uhr kam es 8-mal vor, dass es Nulleinsätze gab und zwischen 1 Uhr und 2 Uhr auch Nulleinsätze. 9-mal folgten auf Nulleinsätze ein Einsatz. Einmal folgten von 0 Einsätze 2 Einsätze und zweimal folgten von 0 Einsätze 3 Einsätze. Und das kann man dann alles ins Verhältnis setzen zur jeweiligen Spaltensumme und erhält dann Übergangswahrscheinlichkeiten, so heißt das auf schlau. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit um die und die Uhrzeit, dass dieser Übergang so erfolgt, von 1 nach 0, 1 nach 1, 1 nach 2, ganz einfach berechnet. Also jetzt zum Beispiel, ich habe es ja gerade gesagt, von 0 nach 0 hatten wir 8 gezählt, 20 insgesamt, 8 durch 20 ist 0,4. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist, wenn ich 0 Einsätze hatte, 40%, dass zwischen 1 Uhr und 2 Uhr wieder 0 Einsätze kommen. Sie ist 45%, wenn ich einen Einsatz hatte, dass dann 0 Einsätze kommen.
Ich finde das wichtig für die Übergabe immer. Also Jungs, wir hatten nichts. Da muss und tatsächlich kommt dann immer so ein Satz wie: Oh Gott, dann muss die Nacht ja richtig schlimm werden hier bei uns. Wenn ihr nichts weggefahren habt, dann haben wir bestimmt was. Also dann müssten wir bei uns mal berechnen. Bin mal gespannt, ob das noch stimmt. Ansonsten kann ich beim nächsten Kaffee Deutsch dann sagen, ja Jungs, nee, also keine Sorge, wir haben hier eine Wahrscheinlichkeit von 0, frag mich nicht. Und das wird nicht passieren. Oder ja, genau. Ganz genau, denn wir sind prädestiniert dafür anhand unserer Berechnung, dass ihr einen Einsatz bekommen werdet.
Also ich kann gern mal für Rostock die Analyse machen, dann kann ich dir das statistisch fast sicher sagen, wie das so ist dann mit den Nächten. Ja, und was ich jetzt einfach nur gemacht habe, ist, dass ich diese ganzen Übergänge jeweils dann mit ihrer Einsatzzahl multipliziert habe, so zu mir so aufsummiert habe, wie jetzt gerade beim Würfel. Mhm. Und das Ergebnis ist dann mein Erwartungswert. Beispiel jetzt, ich habe jetzt die Sommerkategorie, ich betrachte das Intervall 0 Uhr nach 1 Uhr und das Intervall 1 Uhr nach 2 Uhr. Und jetzt komme ich dann zu folgender Gleichung. Ich lese es einmal vor. Es gab nicht viele Einsätze, deshalb ist das schnell. 0,4 mal 0 plus 0,45, das sind die Wahrscheinlichkeiten, diese Kommazahlen, genau. Mal 1 plus 0,05 mal 2 Einsätze plus 0,1 mal 3 Einsätze plus 0, weil die restlichen Übergänge wurden nicht gezählt. Und dann erwarte ich, wenn ich 0 Einsätze hatte zwischen 0 und 1 Uhr auf der Feuer- und Rettungswache 1, zwischen 1 und 2 Uhr 0,85 Notfalleinsätze.
Also einen auf jeden Fall aufgerundet.
Also einen erwartet man, genau. Das ist so typisch Statistik, 0,85 Notfalleinsätze. Das sagt der Rettungsdienst natürlich, ich erwarte ja einen. Das ist auch schon direkt dann so ein Fehler, denn natürlich gibt es ja keine Komma. Das heißt, ich habe seltenst habe ich wirklich eine genaue Zahl, also eine runde Zahl, so wie 1 oder 0. Habe ich eigentlich nie. Das heißt, ich habe auch immer eine Abweichung, wenn ich meine Prognose mache, weil ich zwei verschiedene Ergebnismengen habe. Ich habe einmal die natürlichen Zahlen, das sind meine Einsätze, weil es gibt keine 0,5 Einsätze. Genau. Und dann habe ich meine Prognose, da gibt es aber reelle Zahlen, nämlich auch 0,8 Einsätze. Das heißt, 0,8, wenn ich es runden würde, wäre 1. Mache ich aber nicht. Das heißt, meine Abweichung ist schon mal da von 0,25. Und das wirkt sich dann natürlich nachher auf die Güte aus, dass sie so ein bisschen schlechter ist, weil ich halt immer eine Grundabweichung habe. Aber wir werden nachher sehen, dass das gar nicht so wichtig ist. Das habe ich jetzt jedenfalls für alle Tagesintervalle gehabt. Wer sich mal den Anhang anschaut, deshalb ist die auch 100 Seiten lang, da ist dann wirklich über mehrere 20 Seiten diese ganzen Übergangsmatrizen, da kann man sich wirklich ganz genau anschauen, wie viel die FW1 wirklich um wie viel Uhr fährt, in was für einem Jahresabschnitt und was man direkt sieht, das zeige ich dir jetzt noch ganz schnell, wenn man die jetzt Matrizen mal durchscrollt, wir fangen jetzt an bei in der Nacht, also bei 0 Uhr. Und was fällt dir jetzt auf? Einfach nur von der Struktur. Das sind so farbliche Matrizen. Mhm. Rot steht für eine hohe Wahrscheinlichkeit. Gelb steht für eine niedrige Wahrscheinlichkeit. Mhm. Und blau steht für eine Wahrscheinlichkeit von 0. Und wir sehen jetzt hier so eine Matrix. Und das ist relativ in der linken Ecke zentriert, würde ich sagen. Also, dass sich das so auf maximal 4 Einsätze nachts um 0 Uhr, 1 Uhr beschränkt. Und jetzt scroll ich mal so nach unten und will mal wissen, was dir so auffällt. Scroll jetzt so langsam Richtung 5 Uhr, 7 Uhr, 9 Uhr.
Verbreitet sich das immer weiter in die andere, auf die andere Seite.
Die Matrizen werden schon größer, genau.
Fall, es verteilt sich sehr schön, und, ja. Und richtig wird weniger, und ne? Also auch pro Kästchen, also pro
jetzt sind wir, Intervall. Genau, wir sind jetzt hier um 13 Uhr, da siehst du, also hier ist die ganze Bandbreite von 10 Einsätzen, 7 Einsätzen. Du siehst hier kaum mehr Rot, sondern nur noch Gelb und genau das ist halt das Problem. Also tagsüber wissen wir jetzt schon, da wird unsere Prognose schlechter sein, weil es so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Übergänge. Allein hier kann man fast sagen, 7 mal 10, 70 Möglichkeiten. Nachts ist das noch relativ gut darstellbar, weil nachts werden nicht auf einmal 10 Einsätze kommen. Das kann ich dir wirklich, da kann ich dir Hand und Fuß drauf geben, es sei denn, es passiert
irgendwas. Das wäre dann wieder die Abweichung, ne? Genau, ja.
Genau. Aber tagsüber wird das schon schwierig, da irgendwie was Richtiges zu treffen, weil da ist alles möglich. Also die Matrizen sind auch größer geworden dann, weil es teilweise 12 Einsätze gab dann. Das ist kaum mehr möglich.
Ja.
Das ist jetzt schon etwas, was wir wissen. Okay, unsere Prognose wird tagsüber schlechter sein. Das habe ich dann jedenfalls mal durchlaufen lassen für ein komplettes Jahr. Und da kam dann als Ergebnis raus eine mittlere absolute Abweichung bei diesem ersten komplizierteren Statistikmodell von, jetzt muss ich hier mal schnell reinschauen, genau, von 1,3 Einsätzen und dieses Erwartungswertmodell hatte auch so 1,3 Einsätze, also die haben sich nicht viel getan. Was würdest du jetzt sagen? 1,3 Einsätze pro Stunde im Durchschnitt ist die Abweichung. Ist das viel, ist das wenig?
Eine Abweichung von 1,3? Ist nicht viel.
Okay.
Weiß ich, also
jetzt.
Nee.
Das, also ja, das ist halt das Problem. Man hat ja keine Vergleichswerte.
Nee, ich habe keine Vergleichswerte.
Ich weiß es nicht. Ich hatte ja auch keinen. Also ich dachte mir jetzt ein Einsatz. Ja, ist das jetzt viel? Ich denke mir dann halt.
Wir reden ja nur von der einen Wache. ein Einsatz. Oder nicht von,
genau.
Ja, nicht von einem Rettungsmittel, sondern einer Wache. Okay.
Genau.
Hm. Und die Wache 1, die Wache 1, denke ich mal, wird, wie viele RTWs haben die so ungefähr?
So 7, 6, 7, 7, je nach Tageszeit.
Dann eine Abweichung von 1,3, nö, finde ich nicht.
Die fahren so 3,5 Einsätze pro Stunde, dann dachte ich mir, hu, dann ist das ja schon 30%.
Oh, okay, nee, dann quasi. Ist es was anderes. Ja, du musst mir noch mal so eine Fakten liefern und mich nicht ins Messer laufen lassen. Lache nee, in die
aber
Kreissäge.
Ich, ja. Aber, also, wenn man jetzt eine Rettungswache hat mit nur einem RTW, dann ist es zu viel.
Ja.
Das ist halt schwierig zu skalieren. Also, ich konnte das auch nicht wirklich sagen. Ist das viel, ist es wenig? Ich habe jetzt hier mal kurz dargestellt, wie das so, wie die Prognose, wie genau die so im 24-Stunden-Rhythmus war.
Seite 54.
Und da sieht man, genau, und da sieht man eben nachts super genau, also 0,6 Einsätze im Schnitt irgendwie um 5 Uhr morgens, also richtig genau die Prognose. Und dann sieht man so Tagesstunden zwischen 11 bis 18 Uhr bis zu 1,9 Einsätzen Abweichung im Schnitt. Da sieht man halt, da hat die Prognose nicht gut getroffen. Da weiß man halt, da muss man noch was tun. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie könnte ich es denn greifbar machen? Also das war mir kein Ergebnis, 1,3 Einsätze, weil da konnte man nichts mit anfangen. Ich wollte ja wissen, war das jetzt eine gute Prognose oder war es eine schlechte? Mhm. Also ich hatte ja den Einsatzleitrechner-Datensatz, bin ich dann hingegangen und habe dann so ein Anwendungsbeispiel konzipiert. Und zwar wollte ich wissen, wie einsatztaktisch relevant ist das? Und dann habe ich jeweils immer die RTWs gezählt. Zwischen 7:30 und 19:30 waren auf der Wache 1 6 RTWs, zwischen 19:30 und 23:30 5 RTWs und dann nachts bis 7:30 4 RTWs. Und dann dachte ich mir, okay, ich skaliere jetzt einfach die Prognose, skalieren heißt, ich teile sie, durch die Anzahl verfügbarer Rettungswagen zu Stundenbeginn. Und wenn ich jetzt meine Prognose sagt, ich erwarte 5 Einsätze, ich habe zu Stundenbeginn aber nur 4 Rettungswagen, dann heißt das, der Wert ist größer als 1. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall noch einen Rettungswagen. Ist es kleiner, also 0, heißt das, ich habe genug Rettungswagen. Ist es genau 1, heißt es auch, es wird genau passen. Und dann bin ich wirklich hingegangen, das war mega anstrengend, aus diesen Einsatzleitrechner-Daten das rauszugucken. Ich hatte das deshalb auch nur für 2 Wochen gemacht. Für 2 Wochen einfach mal ganz genau geguckt, wann hat welcher RTW die 1 gedrückt, wann war der wieder einsatzbereit und habe dann wirklich für jede Stunde geguckt, wie viele Rettungswagen gab es zu Stundenbeginn und habe das dann entsprechend, also in Köln siehst du immer, wenn der Spitzenbedarf RTW rausfährt, das ist der letzte Rettungswagen, der 1-3, der wird durch Berufsfeuerwehrpersonal von einem Löschfahrzeug, von einem Tanklöschfahrzeug besetzt, das wird dann dafür außer Dienst genommen, dann weißt du immer, okay, es gibt keine Rettungswagen mehr. Und dann habe ich immer geguckt, ich habe das dann gleichgesetzt mit einem Risikofall, wenn der 1-3 rausfährt, dann ist es ein Risikofall, das will ich ja vermeiden, dass der rausfährt. Und dann habe ich immer geguckt, wann ist der rausgefahren? Das sieht man jetzt hier in Form schwarzer Pfeile auf Seite 59, da sieht man so einen Wochenverlauf. Und da sieht man die schwarzen Pfeile jetzt, die zeigen halt, wann der so rausgefahren ist in dieser Woche. Insgesamt in den 2 Wochen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal. Und das heißt, meine Prognose musste genau dann, wenn der rausgefahren ist, ja auch sagen, dass mehr RTWs benötigt werden, als ich RTWs gerade habe zu Stundenbeginn. Und meine Prognose hat tatsächlich, und das ist das Faszinierende, immer getroffen. Immer wenn meine Prognose gesagt hat, du brauchst mehr RTWs, als du gerade hast, ist der 1 RTW 3 rausgefahren. Also kam es zu einem Spitzenbedarf. Und dieses Erwartungswertmodell, das hat am besten performt, das hat alle 8 Spitzenbedarfe erkannt und noch ein-, zweimal einen Fehlspitzenbedarf erkannt. Das lag dann daran, dass zum Beispiel innerhalb von 10 Minuten wieder ein Rettungswagen frei geworden ist. Hätte ich den mit eingerechnet, dann wäre es auch nicht zu einer Prognose bekommen von, du brauchst einen Rettungswagen. Habe ich aber nicht. Ich habe das nur für Stundenbeginn gemacht, sonst wäre es zu kompliziert geworden. Und da zeigt sich aber, wenn man das live machen würde, dann könnte man da echt Informationen rausholen. Und ich habe echt gehadert, denn diese hohe Abweichung auch tagsüber, die kam eben durch diese Einsatzspitzen. Das sieht man auch ganz deutlich hier. Dann hat man auf einmal 8 Einsätze in einer Stunde. Aber ich kann das nicht prognostizieren. Du siehst hier meine Prognose, das ist rot und grün, das sind die 2 Modelle, die kriegen das nicht hin, das zu prognostizieren, diese Einsatzspitze. Woher soll eine Einsatzspitze zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Spitze ist. Das heißt, es ist alles normal, auf einmal Eskalation und wieder alles normal. Ja. Das ist eine Spitze. Wie will ich das vorhersehen? Ohne irgendwie Parameter. Wenn das immer um 12 Uhr passieren würde, dann könnte ich es vorhersehen. Aber es passierte mal um 12, mal um 13 Uhr, mal um 11. Und da habe ich echt mit mir gehadert. Aber das Interessante ist, wenn man sich mal ganz genau die Pfeile anschaut, der Spitzenbedarf, der ist gar nicht in der Stunde der Einsatzspitze, sondern immer eine Stunde später. Denn diese Einsatzspitze, wie ja gerade erwähnt, die zeichnet sich dadurch aus, vorher ist es ruhig. Hier sieht man das zum Beispiel ganz krass an einem
schön
Beispiel.
Weit tief, fast bei null, eigentlich bei null, ne? Ja.
Null Einsätze und ich habe 7 Rettungswagen. Jetzt kommen 7 Einsätze. Das passt ja. Bam. Das Problem ist, wenn die in ihren Einsätzen gebunden bleiben, das heißt, nicht wieder frei werden, erst dann ist ja meine Prognose relevant. Das heißt, meine Prognose muss gar nicht die Einsatzspitze vorhersagen, die muss vorhersagen, wie viele Einsätze erwarte ich nach der Einsatzspitze. Und wenn dann ich mehr Einsätze erwarte, als ich Rettungswagen jetzt gerade habe, dann habe ich einen Spitzenbedarf. Diese Spitze, die kriegt der Rettungsdienst abgefangen, diese erste Spitze. Dafür ist der Rettungsdienst da. Die Frage ist nur, bleibt das jetzt auf so einem hohen Niveau oder sinkt das wieder ab auf null? Also brauche ich nichts tun.
Um mal wieder den Rückschluss zu ziehen, brauche ich nachher diese 30 Minuten Bereitschaft, die in 30 Minuten erst da sind? Oder genau. Kann ich sie zu Hause lassen, weil gleich wird es wieder schöner, das Wetter.
Richtig, ja. Genau. Und das ist, wenn man das mal übertrieben darstellt, 7 Einsätze, das klingt jetzt viel. Nehmen wir mal 6 Einsätze, ist ein besseres Beispiel. Theoretisch, angenommen, das ist 6-mal ein Fehleinsatz und der kommt alle 10 Minuten, dann kann ein Rettungswagen 6 Einsätze in einer Stunde fahren, ohne dass es einen Spitzenbedarf gibt, wenn es 6 Rettungswagen gibt auf der Wache. Weil dieser eine Rettungswagen, der fährt 10 Minuten, ist wieder frei, aber dann kommt der nächste Fehleinsatz, den fährt er 10 Minuten, ist wieder frei, und dann fährt er den nächsten, dann kann er 6 Einsätze fahren.
Wenn es denn so wäre, ja.
Wenn es denn so wäre. Und deshalb ist das eben so relevant, nicht nur zu prognostizieren, sondern sich auch anzuschauen, wie viele Rettungsmittel habe ich. Und durch diese Skalierung konnte ich eben jeden Spitzenbedarf vorhersagen und habe eben gezeigt, dass es nicht darauf ankommt, diese Einsatzspitze vorherzusagen, sondern die Prognose muss in der Stunde nach der Einsatzspitze, da muss sie perfekt sein. Und das war die Prognose immer. Und das ist das Faszinierende tatsächlich, dass man da aus so wenig so viel rausholen konnte. Und hätte man das in diesen 2 Wochen eingesetzt, meine Prognose, dieses Prognosemodell, dann hätte man jeden Spitzenbedarf eine Stunde vorher vorhersehen können. Und ich habe es auch für eine Stunde gemacht, aus dem Grund, man hätte auch 15 Minuten nehmen können. Das Ding ist, was will ich in 15 Minuten für einsatztaktische Maßnahmen treffen? Ja. Okay, in 15 Minuten Spitzenbedarf, also ich kriege ja keinen RTW in 15 Minuten irgendwie auf die Straße in meinen Bezirk.
Man hätte es vielleicht auf 30 Minuten machen können noch, weil wegen der Bereitschaftszeit, aber ich glaube, eine Stunde ist da schon ganz gut, auch die Werte dann auch raussuchen. Also mal abgesehen vom Aufwand, das praktisch zu sehen, wird auch schwierig, glaube ich, ja.
Aber genau, es ist möglich zu prognostizieren und da steckt auch viel Potenzial drin. Ich würde trotzdem eher dieses Erwartungswertmodell bevorzugen, denn man sieht das hier bei diesem Sarima-Modell, das ist ein perfekter gleitender Durchschnitt. Das heißt, der geht diese Einsatzpeaks, die geht er gar nicht mit. Also das Erwartungswertmodell hat es wirklich geschafft, teilweise genau 5 Einsätze vorherzusagen und es kamen auch 5. Das war schon echt faszinierend, wenn man sich das noch so angeschaut hat. Aber wie gesagt, so 10 Einsätze kann das Erwartungsmodell nicht von 0 vorhersagen. Mhm. Das geht auch schon nicht, weil natürlich auf 0 Einsätze folgen immer ganz viel, kann 0 folgen, kann 1 folgen, kann 2 folgen, 3 folgen. Das heißt, der Erwartungswert, der kann schon gar nicht 10 annehmen, weil das so geglättet wird. Deshalb darf man auch nicht zu viele Werte oder Erfahrungswerte damit einfließen lassen, weil das glättet ja immer weiter, weil ich immer mehr Wahrscheinlichkeiten mit einfließen lasse in diese Summe. Und das ist das, was man auf jeden Fall mitnehmen kann. Vielleicht auch in die Leitstelle, dass man merkt, oh mein Gott, jetzt kommen gerade so viele Einsätze. Das ist gar nicht das Problem. Die einzige Frage, die man sich stellen muss, okay, sind meine Rettungswagen gleich wieder frei oder nicht? Das ist das einzig Interessante an der ganzen Nummer. Und wie gesagt, wenn man das irgendwie live koppeln würde, noch mit den Stati, mit den aktuellen, die Leitstelle so empfängt, dann könnte man das noch optimieren. Ansonsten plane ich ja, wie gesagt, in meiner Masterarbeit das Ganze jetzt noch mit einer künstlichen Intelligenz zu analysieren. Da werden dann noch ganz viele zusätzliche Parameter mit reingepackt und geguckt, beeinflussen die sich in irgendeiner Form. Und genau, so kann man stündlich Einsätze prognostizieren. Und ich kann nochmal sagen, es ist kein Hexenwert. Also dieses Erwartungswertmodell, das, wenn man einmal das verstanden hat, das ist wirklich, dann kriegt es jeder hin. Also es ist wirklich leicht nachzubauen, ist halt ein bisschen Arbeit, weil man die Daten braucht. Aber dann geht das eigentlich ganz entspannt.
Ich stelle mir das gerade so vor, ihr kennt das wahrscheinlich, ihr sitzt im Matheunterricht, gerade so 11., 12. Klasse irgendwann, ne, wenn es dann um Integralrechnung geht, Stammfunktionen bilden, Vektorrechnen und KKG und fragt euch einfach, wozu brauche ich das nachher? Aber hier ist die Antwort, ne? Es wird gerade für wissenschaftliche Arbeit sehr gebraucht und hilft da auch immer wieder, ne? Erwartungswertberechnung. Hätte ich nie gedacht, dass ich das nochmal hören muss hier irgendwann und dann auch von dir. Ja, aber nee, schön.
Das Ding ist halt, in der Schule sind die Beispiele halt immer so trivial gehalten, dass man sich denkt,
du hast also keinen praktischen Bezug dazu. Das genau, ist das Problem,
diese 30 Äpfel, da denkt sich jetzt der Mathe, ist ja voll konkret, hier 30 Äpfel kann sich jeder vorstellen, aber wann kaufe ich 30 Äpfel irgendwie, beziehungsweise wann mache ich so Würfelspiele, dass ich mir Würfelergebnisse angucke, so, ne? Und da siehst du eben, wenn man das so ein bisschen überträgt, dann kann man damit echt was rausholen. Übrigens, dieses Erwartungswertmodell, das hat in der Energiebranche funktioniert das richtig gut. Also das wurde gezeigt in dieser einen These, die ich mir da angeschaut habe, dass das richtig gut Strom prognostizieren kann. Und da haben die eben auch diese Matrizen gebildet, die sehen fast so aus wie meine. Und sich eben angeschaut, wie viel Strom gab es um die Uhrzeit, wie viel Strombedarf folgt in der Folgeuhrzeit. Und man sieht, da steckt echt viel Potenzial drin.
Ich hatte schon ein bisschen Angst, du kommst nie wieder aus praktischem Modell rüber. Ich habe meine Mathelehrerin schon in dich gesehen, die ich immer gefragt habe, und was bedeutet das jetzt? Ja, und dann fing sie weiter an mit irgendwelchen Fachbegriffen und Termini und KKG. Aber du hast die Kurve tatsächlich bekommen. Und ich habe dann quasi, man versteht das ja meistens erst immer danach, super interessant auf jeden Fall. Und wenn du jetzt sagst, in der Masterarbeit machst du nachher, dann nimmst du eine KI noch dazu, eine künstliche Intelligenz, wäre das ja definitiv, also jetzt schon praktisch gut anwendbar, oder? Hat das jemand schon mal irgendwie benutzt? Also hat jemand schon mal gesagt, Mensch, also das finde ich so toll, das würden wir gerne mal bei uns einführen? Oder ist es so dein Ziel auch, dahin zu gehen? Ich meine, du machst ja den Rettungsingenieur jetzt nicht nur, damit du schöne Bachelorarbeiten schreibst und Seiten vollknallst mit Buchstaben und irgendwelchen Formeln und Matrizen.
Ja, also im Optimalfall würde ich tatsächlich sofort sagen, können wir direkt in ein Einsatzleitsystem implementieren. Braucht man halt ein Einsatzleitsystem für.
Ja.
Aber es ist, wie gesagt, nicht schwer. Also ein ganz einfacher Algorithmus, der dahinter steckt. Anfragen kamen jetzt tatsächlich konkrete noch nicht. Aber vielleicht da jetzt noch in dieser Podcast-Folge, vielleicht ist da irgendwer neugierig geworden. Oder wer auf der Feuer- und Rettungswache 1, haben wir tatsächlich ein paar Hörer, die mir geschrieben haben in Köln. Wer sich da mal interessiert für, was man so für Einsätze fährt und wie das so aussieht, der kann sich auch gerne mal meine
Bachelorarbeit
anschauen.
Das ist kein Problem für den Drucker, 100 Seiten sind das nur.
In Farbe. Ey, das war richtig teuer. Ich habe, wie viel musste ich abgeben? 3 Stück musste ich abgeben, einer habe ich für mich benommen, 190 Euro.
Kannst mal sehen, ja. Wissenschaft ist teuer. Aber Meinst du, du wärst damit so schnell fertig geworden ohne die Rechenleistung, die man heutzutage hat? Also das ist doch wunderbar. Mit Excel sehe ich hier, ist noch ein bisschen mit eingeflossen. Früher haben die das ohne Computer machen können, ne? Also herrlich, ihr könnt mal sehen, wofür das alles notwendig ist, was wir noch in der Schule so lernen und wo beziehungsweise worauf das aufbaut, was wir in der Schule lernen. Das ist ja wirklich, das Erwartungswert haben wir in der Schule kurz mal gemacht. Das ist ja nur das Kleinste, du bist ja wirklich weitergegangen in dem Ganzen. Und ich sehe schon, Taschenrechner brauche ich nachher nicht mehr. Ich frage Louis einfach, wenn ich mal mit ihm Einsatz fahren sollte, nach irgendwelchen Medikamentenberechnungen, mach mal selbst.
Das ist immer schlimm.
Ja, grausam.
Ne? Diese ganzen, dann habe ich wie viel? Ach ja, übrigens, ich habe ja von dieser naiven Prognose gesprochen vorhin. Ich habe es ja darüber auch mal skaliert und da zeigte sich halt, also 0, Werte, schon mal gut, ist schon mal besser als die naive Prognose. Also dieses, wir nehmen einfach das Letzte. Das war allerdings trotzdem alles so im 0,7-Bereich, dass man sagt, boah, das sollte eher so unter 0,5 sein, also nicht so top. Also da ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial, aber das werden wir alles noch machen dann in der Masterarbeit. Was ich tatsächlich gemacht habe, einfach mal aus Gag, weil ich zu viel Zeit hatte.
Steht das auch so drin in der Arbeit? Weil ich noch so viel Zeit hatte?
Nee, nein, natürlich. Doch, genau, so ungefähr steht's hier drin. Aber ich hatte mir mal die stündlichen Lufttemperaturdaten vom Flughafen Köln-Bonn, das war hier die Messstelle, in stündliche Auflösung geladen und die einfach mal daneben gelegt. Und dann mal so ein Datenanalyseprogramm, RapidMiner heißt das, da drüber laufen lassen. Und der hat dann so ein Entscheidungsbaumodell berechnet Und das Modell hat dann nicht nur zwischen Wochentag und Stunde unterschieden, sondern eben auch zwischen Temperatur größer und kleiner 25 Grad Celsius. Das heißt, wenn die Temperatur größer 25 Grad Celsius war, hat das Programm gesagt, jetzt kommen auch mehr Einsätze. Und wenn es kleiner war, dann ist es einen anderen Pfad gegangen. Das ist schon eine sehr interessante Erkenntnis.
Ja, für die Masterarbeit vielleicht mal interessant nachher, auch wieder als Variable, die mit da reinrechnet. Na, genau. Also Optimierung ist da auf jeden Fall mit dabei. Da bin ich sehr gespannt. Wenn du die mal rausbringst, da müssen wir nochmal drüber reden, wenn wir da noch zusammen, also wenn du da nicht schon Professor bist, nein, würde mich auf jeden Fall freuen und das müssen wir weiter verfolgen. Also ja, vielleicht kommen wir mal dazu. Solltest du mal hier in Rostock sein, dass du dir mal unsere Daten eingibst. Und da bin ich mal gespannt, weil das Empfinden, was wir ja so auf der Wache haben, ist ja wirklich, ah ja, unser typischer 2-Uhr-Einsatz oder 1- oder 2-Uhr-Einsatz immer so. Und darauf folgen meistens noch so ein 3-4-Einsatz. Also das können wir da auf jeden Fall mal analysieren, wenn man uns da an die Daten ranlässt. Da können wir mal nachfragen. Ja, ihr könnt sehen, also selbst Notfälle, so sofern man das so bezeichnen möchte, sind prognostizierbar, ja, mehr nachts als tags.
Das ist ja dieses Phänomen, ja. Genau, dieses Phänomen der kleinen Wahrscheinlichkeiten. Also man, das ist ein schönes Beispiel ist, wenn ich jetzt in Urlaub fliege, nach Thailand oder sonst wohin, und ich treffe jetzt den Christian, dann würde ich sagen, boah, das ist ja ein Zufall, dass ich den Christian hier getroffen habe. Das ist doch, wie klein ist denn diese Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier am anderen Ende der Welt den Christian treffe? Angenommen, und das ist jetzt dieses Phänomen, wie gesagt, dieser kumulierten Wahrscheinlichkeiten, wenn ich jetzt mir überlege, jeden Menschen, den ich je schon mal im Leben getroffen habe, wie viele das sind, und jetzt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ich irgendjemanden von diesen ganzen Menschen in Thailand treffe, die ist gar nicht mehr so gering. Diese eine konkrete Person zu treffen, die ist super klein. Irgendwen aus dieser Masse zu treffen, diese Wahrscheinlichkeit ist hoch. Das heißt, genau das haben wir hier. Dass die Oma Brömmelkamp um 0.30 Uhr anruft, diese Wahrscheinlichkeit ist gering. Dass irgendjemand anruft, diese Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Und darauf muss man sich eben konzentrieren in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das heißt, man geht da weg von diesem Individuellen. Mhm. Was übrigens ganz interessant ist noch, es gibt so Optimierungspotenzial, es gibt da so ein sogenanntes INA, so ein INA-Prozess, ein innovatives, also ein autoregressiver Prozess mit Poisson-Innovation, muss man sich wissen. Aber der wird verwendet, der war so kompliziert, wirklich, den habe sogar ich nicht verstanden. Es gibt nur englische Literatur, das ist ein ganz neues Modell. Da wird auch nochmal so ein binomialer Ausdünnungsoperator eingeführt. Wenn jetzt hier einer zufällig Mathe studiert und weiß, was das ist, sie gerne mir schreiben. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Jedenfalls kann man damit Krampfanfälle prognostizieren bei Epileptikern. Ah. Das habe ich gesehen. Sehr interessant.
Sie hatten einen Krampfanfall, also statistisch ist das gar nicht möglich, dass sie das haben, weil sie liegen schon über dem Erwartungswert eigentlich. Ja.
Da genau, da konzentriert man sich dann gar nicht darauf, wie viele Krampfanfälle, sondern auf den zeitlichen Abstand und sagt, okay, jetzt ist so und so viel Zeit vergangen, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es wieder zu einem Krampfanfall kommt. Das kann man eben auch aufgrund vergangener Daten einfach nur berechnen. Hm. Hochinteressant. Also man sieht, wie viel potenzielle Prognosen gerecht. Man kann alles prognostizieren. Die Frage ist halt nur.
Ach so, ist es genau, wie genau ist es? Wie genau ist es? So war das richtig. Was will er jetzt von mir? Genau, wie genau ist es? Interessant, weil ich finde das super spannend. Jetzt gerade dato 2021 ist es so, dass man ja bei uns auch Neuberechnungen gemacht hat, Prognosen und KKG, und hier jetzt auch in ganz MV entscheiden muss, wo werden noch Wachen hingebaut, wo müssen noch was gemacht werden. Und ich denke, da wird sowas Ähnliches hoffentlich auch mal einfließen.
Also ich stelle mir das ja sogar als Traum so vor, dass das in der Leitstelle ist und als kleines nettes Gimmick auf die Wachen, auf so einen Monitor gesendet wird, dass du quasi siehst, für deinen Wachbezirk wird in der nächsten Stunde eine Einsatznachfrage von 3 Einsätzen erwartet, dann weißt du, okay, wir brauchen uns jetzt gar nicht hinlegen.
Hallo Luis, vergiss es doch einfach mit dem Mittag. Verleg es heute auf 3 Uhr. Da sieht die Wahrscheinlichkeit nämlich sehr gering aus, dass du einen Einsatz fährst.
Richtig. Voralarm, Spitzenbedarf.
Herrlich. Ja, wunderbar. Mensch, also Leute, ich kann verstehen, wenn ihr sagt, oh Gott, also wenn die das jetzt jede Folge machen, bin ich raus. Aber das muss auch mal sein. Ich finde sowas nämlich auch super interessant. Auch wenn ich wahrscheinlich, wie ihr, nicht immer alles verstanden habt, das werde ich mir auch noch 2-3 Mal anhören. Machen ja auch einige von euch. Liebe Grüße auch an den Marco heute in der Schweiz, der mir sagt, er hört sich jede Folge von uns mindestens 4 Mal an. einfach um alles aufzusaugen. Ja, das finde ich super. Also danke, Markus, und für, oder Marco heißt er, aus der Schweiz.
Ich glaube, deshalb sind wir auch so hoch in den Statistiken, weil die Leute sich den 20 Mal, wir schreiben wirklich Leute, die hören sich den mehrfach an, diesen ganzen Podcast rein, die fangen wieder von vorne an.
Ja, ist doch
an,
super. Also warum nicht? Das könnt ihr jetzt mit dieser Folge auch 10 Mal machen. Ja, jeder von euch, wer es nicht verstanden hat. Ich habe sogar einen Notarzt, einen Befreundeten, oder der hört sich wirklich, sobald der Podcast raus oder die Folge rauskommt, hört er sich den an in doppelter bis dreifacher Geschwindigkeit. Und wirklich zu jedem, allem, was wir sagen, zu jedem Witz, den wir machen oder Fakt, den wir nennen, schreibt er mir gleichzeitig eine Message und sagt so, haha, das ist lustig oder da hätte man mehr genauer drauf eingehen können. Also der checkt das auch noch. Ja. Und jetzt macht er das 10 Mal. Ich bin gespannt, lieber Klaus, ob du das jetzt nach diesem Ding auch machst oder ob du einen Gang runterschaltest.
Das kenne ich tatsächlich aber nur von RWTH-Studenten. Da reden die Professoren nämlich immer so langsam, dass die sich gar nicht mehr in die Vorlesungen gehen, sondern sich die Aufzeichnung in doppelter Geschwindigkeit anschauen, damit die irgendwie mitkommen.
Ja, das würde ich bei manchen auch immer gerne machen, auch bei manchen PatientInnen. Aber so ist das nun mal. Ne? So kann man sich ein bisschen Zeit lassen, drauf einzustellen. Und dann bleibt der RTW halt ein bisschen länger draußen, zerstört die Statistik auch wieder.
Jedenfalls, das war jetzt tatsächlich auch schon das komplizierteste Uni-Projekt, das ich hatte bis dato. Also könnt ihr euch entspannen, wenn wir dann nochmal ein paar Wissenschaftsfolgen machen, dann wird es wesentlich einfacher und konkreter, aber trotzdem wissenschaftlich. Könnt natürlich gerne immer wieder schreiben, wie ihr das jetzt gefunden habt, ob ihr diesen Input jetzt mal gut fandet. Ich fand ihn gut. Einfach, wie gesagt, weil wir auch seriöse Ansprüche erheben, ne? Bei aller Gaukelei manchmal. Stichwort Bonusfolge. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wir haben tatsächlich eine Bonusfolge für euch mal irgendwo. Die werden wir irgendwo mal einstreuen. Irgendwann, nicht am Sonntag.
An irgendeinem schönen Feiertag.
Sehr witzig, haben wir aufgenommen, fanden das lustig. Und irgendwann als Überraschung wird sie mal auftauchen. Deswegen immer aufmerksam bleiben auf unserem Kanal. Vielleicht kommen noch ein paar andere Folgen raus. Es wird auf jeden Fall, ihr habt gut was zu lachen. Und beim nächsten Mal sind wir mal sehr gespannt, was uns der Philipp, wie gesagt, mitbringt. Und vor allen Dingen auch, was du so für Rettermythen schon gehört hast. Wir werden euch bei Instagram auch nochmal fragen, wahrscheinlich davor, welche Mythen ihr so über Rettungsdienst, nicht über Erste Hilfe, über Rettungsdienst gehört habt. Und euch die dann beantworten, ist es eigentlich wahr? Oder das ist vollkommener Quatsch.
Ich bin auf jeden Fall stark gespannt. Ich muss mich übrigens gerade noch mal kurz outen, weil wir gerade darüber geredet haben, dass so viele Leute auch teilweise zum Beruhigen, zum Lernen irgendwie Ewigkeiten unseren Podcast in Dauerschleife hören. Ich kann mich mega gut konzentrieren. Wenn ich irgendwie lernen muss, dann mache ich mir immer, muss man auf YouTube eingeben, Hairdryer Sound. Und dann gibt's, ja, da gibt's... Da gibt's wirklich einen Typen, der hat eine Glatze, ironischerweise, der sich in einer nicht nachahmbaren Konzentration über 2 Stunden mit einem Kopfhörer föhnt und das aufnimmt und wirklich perfekt immer vor dem Mikro hin und her und sich das anhört, ob es gut klingt. No und way. Das höre ich mir dann tatsächlich 2 Stunden an und ich bin sofort so konzentriert und beruhigt. Das ist richtig krass. Also dieses weiße Rauschen, das ist es ja, so ein Föhngeräusch. Da springe ich voll drauf an. Und das gäbe es nicht, wenn ich der Einzige wäre. Das möchte ich hier mal kurz festhalten.
Ich entschuldige mich schon mal an die 50 Hertz AG und KKG, die uns mit Strom einspeisen sollte. Die Stromspitze jetzt so zwischen 13 bis 18 Uhr passieren. Dann liegt es daran, dass unsere Schülerinnen und Schüler, vielleicht auch die Studenten, anfangen, sich während des Lernens alle gemeinsam zu föhnen.
Genau.
Mit so einem 2000 Watt Föhn. Ja.
Richtig.
In diesem Sinne, wir beeinflussen euch. Das haben wir gemerkt heute und uns beeinflussen ganz viele Faktoren, beziehungsweise das, was wir machen müssen. In diesem Sinne, hört euch das gleiche einfach nochmal an. Wir packen euch alles in die Shownotes, was ihr dafür wissen müsst und sehen müsst und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid bei Retterview Folge 10. Bis denn!
Bis denn, ciao, ciao!
Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split.
Föhngeräusche, Föhngeräusche. Deswegen die Haare auch immer so weit oben, weißt du?